Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Hi Leute, ich bin's, Guest von den Bewegtbild-Banausen.
Was ist denn jetzt los?
Und bei mir im Cockpit, Lee von den Bewegtbild-Banausen.
Okay. Yeah. Einmal bitte das, was du hattest. Sofort.
Was ist denn los? Bisschen euphorischer Einstieg gefällt dir auch nicht, oder was?
Ne, doch. Grandios.
Kann ich bei MTV anfangen?
Das im Jahr 1994? Jetzt, das musst du jetzt durchziehen, Alter. Also, du kannst jetzt hier nicht energetisch nachlassen. Das wird dünn.
Der energetisch aufgeregte Guess. Ich glaube, das wäre anstrengend mit auf Dauer, oder?
Ja, gucken wir mal, ob du das so drei Stunden durchhältst.
Wir wollen eher meine Barry White-Stimme hören. Ein bisschen relaxter und ein bisschen cooler durch die Episode führen.
Okay, Barry White ist er jetzt schon.
Der serbische Barry White.
Mhm.
Barry Vajtovic.
Genau. Wir können da statt Barry heißen, das ist jetzt auch nicht
der. Ja, Mann. Stimmt. Ja. Boban. Boban Vajtovic. Der serbische Barry White.
Genau, Boban.
Barry muss man dann auch sagen, wenn man das so aus serbischer Sicht macht, weil dieses Barry und Frequency, das sagen ja nicht, die sagen ja Frequency.
No.
Für die gibt es ja kein, dieses R, das gibt es ja dann nicht auf dem Balkan.
Okay. Ja, Episode 223.
Episode 223, richtig.
Und das war's jetzt schon mit Euphorie und hoher Energie.
Nee, ich bin nach wie vor euphorisch. Also ich freue mich.
Das macht sich jetzt nur stimmlich nicht mehr so bemerkbar. Okay.
Ja, ich glaube, das wäre auch für meine Stimme sehr anstrengend, wenn ich so die ganze Zeit reden würde.
Meinst du, warum?
Diese aufgeregte MTV-Stimme.
Warum? Das geht doch nicht auf die Stimmbänder.
Aber hallo.
Ja?
Das war ja auch eine andere Stimmlage. Ist ja nicht meine Stimmlage gewesen gerade.
Und dann geht das bei dir auf die Stimmbänder. Okay.
Ja, wenn du die ganze Zeit 7 Oktaven höher reden würdest, würde es definitiv bei dir auch auf die Stimmbänder gehen, oder nicht?
Mensch, waren das 7 Oktaven.
Jetzt, das ist jetzt nur ein Beispiel. Er nimmt wieder alles wörtlich.
Ja, nee, ist klar. Okay. Na gut. Ja, dann wie gehabt. Fein für mich.
Ist fein für dich.
Na klar.
Wie wär's, wenn du das machst? Du bist doch der Schauspieler. Mach du doch mal ein bisschen hier MTV-Moderation.
Ich soll mir die Stimmbänder ruinieren, nachdem du gerade gesagt hast, das ist irgendwie nicht geil.
Ich brauche meine Stimmbänder für meinen Beruf, du nicht.
So ein Quatsch.
Doch. Bei meinen vielen Mikrofondurchsagen, die ich mache.
Mhm.
Und jetzt.
Noch eine Runde. Ja, genau. Jetzt die Slow Jams.
Ja. Mhm. Frauenwahl.
Ja, aber nee, stimmt. So beim Schauspiel braucht man ja tendenziell keine Stimme. Völlig überbewertet.
Ja, du kannst ja aussuchen, welchen Bereich du dann irgendwie deine Projekte willst. Du kannst ja dann so eine Pantomime-Shows machen. So eine, auf der Bühne, so eine Kunstgeschichte, wo du halt nicht redest, sondern einfach nur mit so einem Onesie und einem geschminkten Gesicht irgendwie was darstellst.
Ja, genau. So, ich tanze das Leiden der letzten 20 Jahre von irgendwelchen Obdachlosen oder so.
Zum Beispiel, ja.
Ja, war ganz lustig, ich war neulich beim Arzt, weil ich ja immer wirklich noch so ein bisschen angeschlagen bin, was so die Bronchien angeht. Und dann meinte er so, ja, Sie müssten jetzt einfach mal eine Woche idealerweise nicht sprechen.
Okay.
Also, was machen Sie denn beruflich? So, naja, der Schauspieler, das wird schwierig mit nicht sprechen und so, weil ich spiele halt oft an und so und das kann ich irgendwie nicht stumm veranstalten. Also ja gut, aber dann gucken sie halt, dass sie ansonsten irgendwie möglichst wenig sprechen. Und ich so, ja, das ist noch schwieriger, weil ich habe leider auch noch ein Hobby, bei dem ich echt viel reden muss. Mhm. Also nicht reden ist halt keine Option.
Wäre definitiv ein ziemlich langweiliger Podcast, weil du zwar dabei bist, aber nichts sagen darfst oder deine Stimme schonen musst.
Ja, müssen wir dann vielleicht doch mit Video machen und ich halte dann immer nur irgendwelche Schilder hoch.
Ja, okay, das wäre eine Option. Oder du sagst dann einfach nur so,
Ja.
Weil das ist ja, glaube ich, also das belastet ja die Stimme nicht allzu sehr.
Ja, das sollte gehen, glaube ich auch.
Das wäre ein bisschen öde, zugeben, ja.
Ich habe ja auch. Deswegen ignorieren wir jetzt mal den Arzt und machen weiter wie bisher.
Genau, wir haben keine Lust auf diese Solo-Podcast, wo halt nur einer irgendwie ins Mikrofon labert 4 Stunden lang, sondern wir mögen auch unsere gegenseitigen Dialoge.
Gibt's das eigentlich, Leute? Also du bist da ja eher fit, wenn es um andere Podcasts geht. Gibt es wirklich Leute, die so einen ewigen Podcast komplett alleine machen?
Ja, Alessandro macht das doch jetzt neuerdings.
Aber doch keine 4 Stunden, oder?
Nee, keine 4 Stunden. Aber der geht dann ins Kino alleine und setzt sich dann alleine vors Mikrofon und macht dann alleine einen Podcast.
Ach so, dann bespricht er knallhart einen Film, den er alleine geguckt hat, dann auch alleine.
Ja. Also jetzt unabhängig davon, aber er geht meistens tatsächlich alleine ins Kino, weil er so nach Feierabend halt irgendwie ohne Verabredung geht er halt sich irgendeinen Film reinziehen. Da hat er kein Thema mit.
Ja.
Und mit dem Podcast ist es so, da kein anderer den gesehen hat, hat er die Not zu tun gemacht und hat gesagt, dann setzt er sich mal vors Mikro und bespricht das alleine und das, also was so die Zahlen oder die Klicks angeht, nimmt sich das wohl nichts. Also
ja, ja?
Hören genauso viele Leute rein, wie irgendwie, wenn er so gemeinsam einen Podcast mit anderen macht, aber
Das ist die Frage, ob man daraus Rückschlüsse ziehen kann. Was
ja, für ihn ist es halt so,
Kollegen angeht.
Genau, für ihn ist es halt so eine Bequemlichkeit, weil er sagt so, der kann aufnehmen, wann er will, der kann nach Hause kommen um 1 Uhr, weißt du, und kann um 1 Uhr einen Podcast aufnehmen, er braucht halt, muss halt nichts koordinieren mit irgendwelchen Leuten. Das ist ja schon so ein bisschen organisatorisch, ist das vorteilhaft.
Naja, logisch, ja. Das merken wir nun wirklich oft.
Aber als Konsument merke ich schon, also mir fehlt da definitiv was, wenn da jetzt nur einer labert.
Ja, fände ich, glaube ich, auch schwierig. Also, weil der, oder da muss derjenige schon wirklich, das muss dann wahrscheinlich fast schon gescriptet sein, weil sonst, wenn jemandem stundenlang zuhörst. Nee, ist es ja eben nicht, aber ja, keine Ahnung, habe ich mir noch nie angehört. Werde ich mal machen.
Ja, bei ihm geht es ja noch weiter, der liest sich ja nichts durch dazu. Also er bringt noch nicht mal so wie wir jetzt irgendwelche Hintergrundinfos oder er zu dem Film.
Ach so.
Sondern wirklich nur seine Eindrücke oder woran er sich erinnert gefühlt hat an irgendwelche anderen Filme oder wie er das fand und so und dann irgendwie, irgendwie so eine Stunde halt so ein bisschen aus seiner Perspektive, aus seiner POV.
Mhm. Ja, warum nicht?
Mir würde es natürlich fehlen, wenn du in meine ernsthafte Awaken-Rezension hier über irgendwelche tollen Dokus dann einfach nicht reingrätst und irgendwie mich auslachst 40 Minuten lang. Das würde
das fehlen, ne?
Das würde mir natürlich fehlen.
Ja. Ja.
Das wäre schon langweilig ohne.
Es. Manchmal gibt es halt lustige Momente. Kann ich auch nichts für.
Ja, ich kann lustige Momente manchmal nicht nachvollziehen, die du halt lustig findest, wo ich denke, warum lacht er sich jetzt tot,
ja,
wenn ich Terrence Malick erwähne?
Nee, das war ja, da ging es ja um den Elefanten, den du so fasziniert hast. Und ich meine, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, aber egal.
Von unten, Mann.
Ja,
der schöne Elefant von unten war meine
Begeisterung. Ja, ist lustig, dass das bei dir so eine Faszination auslöst, fand ich lustig.
Ja, sind halt wirklich tolle Bilder und ich habe halt so bei der Rezension habe ich halt auch gemerkt, so, es hört sich halt komisch an, wenn ich sage, so, ja, da ist halt so ein Mädchen, die halt irgendwie so eine Schafsherde über so einen Berg scheucht, so. Das hört sich halt unspektakulär an, aber als Bild in Zeitlupe von Malick produziert, macht das schon definitiv was her.
Trotzdem, wenn man das hört, Mädchen in Tracht, die eine Kuh streichelt, klingt jetzt erstmal nicht nach einem geilen Kino.
Ist aber tatsächlich geiles Kino, also zumindest großes Kino, geil, darüber lässt sich streiten. Aber.
Ja.
Aber gut, da sind wir jetzt nicht, sondern wir haben jetzt eine neue Episode, neues Glück. Vielleicht gucken wir mal, ob ich heute ausgelacht werde. Und vorher würde ich sagen, erwähnen wir nochmal, was wir in der Support-Episode vorgestern besprochen hatten.
Stimmt, da war ja was.
Da war was.
Mhm.
Und du hast über diesen Kifferfilm geredet.
Dieser Kifferfilm.
Wie hieß der nochmal? Stoned Age.
The Stoned Age, ja.
The Stoned Age und ich habe geredet über God Bless America.
Mhm.
Und dann hatten wir noch als gemeinsamen Film Nightmother.
Oh ja.
Nachtmutter. Das sind drei Filme, die der eine oder andere wahrscheinlich da draußen nicht auf dem Schirm hat. Und wo ihr wahrscheinlich jetzt fragend vor den Boxen sitzt und fragt euch, was sind das für drei Filme?
Dann hört mal rein.
Und trotzdem waren es 1,5 Stunden. Guter Stoff.
Mhm.
Tatsächlich über diese drei recht unbekannten Filme in 90 Minuten geredet und einen interessanten Podcast hingelegt. Also wer Bock hat, gerne bei Patreon und Steady abonnieren, reinhören.
Ja.
Kriegt Tabelleneinsicht, kriegt Lose. Und was es noch so alles gibt.
Checkt das unbedingt mal aus. Ansonsten sind wir natürlich auch für einmalige Spenden zu haben. Nochmals danke an die Leute, die das auch immer wieder mal machen.
Ja, da lassen Voll wir dann gut. übrigens, genau, da lassen wir dann übrigens auch mal los natürlich rüberspringen. Weil ob uns einer jetzt irgendwie einmal bei Patreon oder Steady abonniert oder so mal einen Zehner rüberschickt, also der kriegt natürlich dann auch mal, darf dann natürlich auch einen Film in den Lostopf schmeißen. Wir sind da jetzt nicht so, dass wir sagen, nee, der kriegt dann gar nichts. Nee. Kommt ja auch selber raus, außer dass er sich nicht nochmal anmelden und neu abmelden muss.
Ja. Nee, wir sind da flexibel.
Genau, also so Leute wie Stefan und so, schönen Gruß, die steuern uns auch so mal wieder zwischendurch was bei und dann kommt so ein kleines Trinkgeld reingeflattert, war auch immer sehr schön.
Ja.
Ja, cool. Ja, vielleicht da nochmal die E-Mail-Adresse.
bewegtbildbanausen@gmail.com.
Richtig.
Habe ich drauf.
Sehr gut, hast du drauf. Ja, früher haben wir sogar die, weißt du die noch? Weißt du die Podigy-Adresse noch?
Oh shit, nee.
Ha.
Das darfst du machen.
Ich glaube, es war bewegt mit Banausen.
Bist du da selber nie drauf? Ich glaube, es war. Nee, also mit ich glaube, es war, es ist echt ungünstig, unsere Domain zu nennen.
Ich glaube, es war podigy.io. Aber ich bin mir nicht mal 100% sicher.
Das klappt ja wunderbar. Nee, dann beschränkt euch mal auf die Podcatcher eures Vertrauens. Da findet ihr uns auch.
Oder auf die Linktrees.
Oder so.
Auf den Linktree, besser gesagt.
Richtig, ja.
Weil über den Linktree kommt ihr natürlich auch auf alle Plattformen, die wichtig sind für die Banausen-Gefolgschaft.
Ja. Da könnt ihr nicht nur unterstützen, sondern auch eben kommentieren, liken, abonnieren, das ganze Programm.
Richtig. Und wer auch unterstützt, und zwar sehr lange, ist unser Kumpel Alexei.
Oh ja.
Und Alexei darf auch jeden Monat Lose reinschmeißen, darf unsere Sonderepisoden hören und ist schon seit 2020, seit unserem ersten Jahr bei Patreon und Steady. Ist der schon am Start?
Stimmt, der war auch einer der Ersten.
Der war definitiv einer der Ersten. Der war, glaube ich, sogar der Erste, mal abgesehen von denen, die wir nicht persönlich kannten.
Das hast du doch neulich schon mal von jemandem behauptet.
Ja, sollen sich alle diesen Schuh anziehen. Nee, aber ich glaube,
den Titel verleihen wir öfter.
Ich habe diesen Titel tatsächlich, ich glaube, ich habe das über Alex gesagt.
Ach so, ja?
Ja.
Okay.
Der hat sich den Film Next Friday gewünscht. Das war Mai 2021. Also tatsächlich auch schon fast anderthalb Jährchen her. Und den haben wir gezogen. Lustigerweise haben wir alle drei Friday-Teile im Lostopf. Mir kam sehr gelegen, Next Friday gezogen zu haben, weil Friday habe ich kurz vor diesem Podcast schon mal gerewatcht.
Mhm.
Und insofern wäre das eine sehr kurzfristige neue Sichtung. Und den dritten Teil habe ich noch nie gesehen. Insofern, der ist auch nochmal im Lostopf. Da kann ich die Trilogie zumachen. Das ist ganz cool, dass ich jetzt Next Friday gezogen habe. Ein bisschen unchronologisch. Ich glaube, die anderen beiden hat auch Amco reingeschmissen.
Beim dritten bin ich mir nicht sicher. Ich habe mich nur gerade gefragt, ob ich den auch überhaupt schon mal gesehen habe.
Friday After Next.
Weißt Friday du? After Next. Nee, bin ich mir nicht mehr sicher.
Na, schauen wir mal. Aber vorbildlicherweise hast du mitgeguckt.
Ja.
Hast du ja auch angeguckt, insofern. Mhm. Ist cool, dann hast du den mal aufgefrischt und können wir ein bisschen zusammen drüber palabern.
War dringend nötig, den aufzufrischen.
War dringend nötig. Konntest du dich an irgendwas erinnern aus dem Film?
Ja, an Mike Epps.
An Mike Epps konntest du dich schon erinnern.
Aber das war's dann auch schon fast.
Okay, viel hättest du nicht mehr zusammengekriegt.
Nee, echt nicht. Okay. Ich hatte auch völlig verdrängt, dass da ja Chris Tucker nicht dabei ist.
Ja, das stimmt. Mhm.
Das, ja, ich finde, das nimmt schon einen gewissen Einfluss.
Hast du auch, hast du mitbekommen, warum Chris Tucker nicht dabei ist?
Na, wegen Rush Hour, ne?
Ja, aber unter anderem wollte er nicht bei Friday mitspielen, weil er ja jetzt so ein frischer Born-Again-Christian war.
Ja, ja. Mhm.
Und deswegen sich eher für so einen familienfreundlichen Stoff à la Rush Hour dann entschieden hat, weil er gesagt hat, er muss jetzt hier Vorbildfunktion sein.
Schon auch lustig, ne? Dass das als familienfreundlicher oder als keine Ahnung, als Christ anscheinend besser funktioniert, irgendwelchen Leuten aufs Maul zu hauen, statt halt irgendwie Gras zu rauchen.
Ja.
Sagt ein bisschen was über die amerikanische Mentalität aus, finde ich.
Aber es ist ja nicht nur Gras rauchen. Das ist ja schon, der Humor ist ja schon derber als bei Rush Hour. So. Das kann man ja schon mal sagen, bei den Friday-Teilen.
Ja, okay.
Ja.
Ja. Trotzdem irgendwie weird, finde ich.
Naja, stimmt schon.
Und ich habe ihn vermisst.
Hast ihn vermisst?
Mhm.
Ja, war ja auch ein sehr populärer Charakter auf jeden Fall, Smokey, ja. Im ersten Teil. Der fehlt definitiv. Also der erste Teil ist ja relativ hoch im Kurs bei uns. Also zumindest bei mir höher als alle anderen Komödien, was so die Hip-Hop-Geschichte angeht. Ich kann ja mit vielen von denen nichts anfangen. Da kommen wir aber später noch zu. Und der Regisseur war Steve Carr. Der hat unter anderem Dr. Doolittle 2 inszeniert.
Noch so ein Meisterwerk.
Und noch ein zweites Meisterwerk, Paul Blart, Mall Cop, ist auch von ihm.
Mall Cop.
Ja,
ja, wobei ich muss gestehen, Paul Blart fand ich gar nicht so schlimm.
Fand sie nicht so
den
schlimm?
Den ersten, den mochte ich tatsächlich.
Den ersten mochtest du tatsächlich, ja, ja. Okay, ja. Ich fand den Medium. Aber das habe ich hier schon mal gesagt, dass ich den mit Seth Rogen wesentlich geiler fand.
Mhm.
Wo er halt.
Ja, den mochte ich auch.
Den mochtest du auch, ja.
Mhm.
Ja, das war eher so meine Schiene. Und dann habe ich halt Paul Blart geguckt und fand ihn halt harmloser. Was ich interessant finde, ist, dass er natürlich standesgemäß auch ein paar Hip-Hop-Videos inszeniert hat. Symphony 2000 ist von ihm, Hard Knock Life ist von ihm, von Jay-Z.
Oh.
Die Videos hat zum Beispiel Steve Carr in Szene gesetzt.
Okay.
Und insofern hat er natürlich ein bisschen Erfahrung so mit den Kandidaten, die er hier vor der Kamera hatte. Und das Drehbuch ist von Ice Cube himself und von DJ Pooh, der am ersten Friday schon mitgespielt hat. Der hat auch das Drehbuch geschrieben von The Wash, den du hier in der Support-Episode schon hattest.
Mhm.
Und das war's auch schon mit den zwei Credits, also viel mehr hat er nicht gemacht.
Ein ganz großer.
So, und jetzt steht der erste Teil natürlich noch aus, der ist im Lostopf und ich will nicht allzu viel erzählen über den ersten Teil, aber im ersten Teil hat es sich Craig, das ist nämlich die Rolle von Ice Cube, mit Debo verscherzt.
Mhm.
Das war nämlich so sein Erzfeind im ersten Teil. Den hat er in den Knast gebracht und aus Angst vor seiner Rache, beziehungsweise dass der irgendwelche Schergen von ihm an den Hals hält aus Rache, bringt sein Vater, gespielt von John Witherspoon, natürlich auch ein großer Name, schickt ihn zu seinem Onkel Leroy. Und Onkel Leroy hat im Lotto gewonnen und wohnt deswegen in den Suburbs. Also eher eine feine, noble Gegend und nicht so im Ghetto wie die anderen Jungs hier im ersten Teil. Und Onkel Leroy hat eine notgeile Frau und einen unterbelichteten Sohn, Day-Day, der wird gespielt von Mike Epps. Im gegenüberliegenden Haus hat man so eine Latino-Gang und die Schwester von dem Gangchef und Ice Cube vergucken sich dann auch so ineinander, nachdem sie sich zum ersten Mal gesehen haben. Und in der gleichen Zeit bricht besagter Debo mit seinem Kumpan Tyrone, der wird jetzt gespielt von Sticky Fingers, auch wieder eine Umbesetzung, aus dem Knast raus.
Ach, Tyrone war im ersten Teil jemand anders?
Und sind auf Rache. Ja, ja.
Den gab's da schon? Okay.
Tyrone wurde gespielt von AJ Johnson im ersten Teil. Müsste eigentlich, kannst du dich daran nicht mehr erinnern? Schon ein großer Name.
Also ja, ja, nee, also ich hatte nur nicht auf dem Schirm, dass das die gleiche Rolle ist.
Ja, es gab tatsächlich, es gab ein bisschen Trubel und Ärger, weil Tyrone, aka Ezell, wurde ja im ersten Teil von AJ Johnson gespielt, habe ich ja gesagt. Und dem hat Ice Cube wohl per Handschlag zugesichert, dass er im zweiten Teil auch am Start ist. Mhm. Und dann ist Ice Cube einfach nicht mehr ans Telefon gegangen. Der hat dann Sticky Fingers besetzt. Johnson hat ihm die ganze Zeit irgendwie angerufen. Ice Cube geht nicht mehr ans Telefon. Ghostete ihn komplett.
Was ist denn das für ein Move?
Und dann ist er sogar in den Set gekommen.
Ja.
Und wurde nicht reingelassen von der Crew. Haben gesagt so, nee, kommst hier nicht rein.
Hä?
Ja.
Okay.
Und deswegen gab es da so ein Beef zwischen den beiden. Und AJ Johnson und Ice Cube haben auch seitdem nicht geredet, weil er Sticky Fingers halt für angeblich auch weniger Gage, aber trotzdem halt irgendwie in seiner Rolle dann besetzt hat. Also der ist zum ersten Mal hier dabei.
Ja gut, aber das würde ich schon auch persönlich nehmen, wenn mir da so ein Versprechen gegeben wird und dann ghostet der dich in der Form? Ey, was ist denn das für ein Move, Alter?
Schon eine hässliche Nummer, ja. Ja.
Wie uncool. Okay.
So, jedenfalls bricht Debo mit seinem Kumpel Tyrone halt aus dem Gefängnis aus. Auch richtig billig, Alter, wie die sich einfach nur so abseilen über so eine Gefängnismauer. Du siehst halt, wie sie sich einfach so zusammengeknüpfte Laken irgendwie und dann so rüber und dann brechen die aus dem Gefängnis raus und rennen dann einfach weg. Also das muss echt kein.
Und sind halt auch noch aneinander gekettet.
Sind aneinander gekettet. Kein besonders gut bewachtes Gefängnis, ja, offensichtlich. Aber ist egal, wir haben eine Comedy. Und wem das immer noch zu wenig Entertainment ist, auch der Vater von Ice Cubes Rolle, wie hieß er nochmal, Craig, der kriegt auch noch eine Storyline, weil der hat nämlich Burritos gegessen und auf dem vollen Freeway muss er dringend scheißen.
Mhm.
Und das ist natürlich ein Problem, weil er nirgends nach links und rechts kann und das äußert sich auch in lauten Fürzen.
Ja, ich glaube, seine Verdauung war ja auch im ersten Teil schon ein bisschen Thema, ne?
Die war schon Thema, ja, aber die ist jetzt noch extremer geworden, habe ich das Gefühl.
Ja, ja.
Ja, also insofern hören wir öfter dieses, weißt du, so wenn er irgendwie im Auto sitzt und so und durch die Gegend fährt.
Ja.
Und wir haben schon in der ersten Szene, wo der sich so über diesen Rasen balanciert und da ist so ein Close-Up auf so einen kleinen Köter und dann verliert der Vater das Gleichgewicht, warum auch immer, und kippt halt mit dem Rücken in Hundescheiße rein.
Das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Warum fällt er da überhaupt hin?
Weil es halt lustig ist.
Ja.
Ist halt lustig. Warum? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Jedenfalls hat er dann so Scheiß am Hemd und während er Ice Cube dann in die Suburbs fährt, riecht er natürlich die Scheiße und das ist dann natürlich auch der Witz, dass das auf einmal hier so nach Hundescheiße riecht und ja, und weil er halt die Scheiße am Rücken zu kleben hat.
Mhm.
Und überhaupt ist der Humor auf jeden Fall ziemlich unterste Schublade für mich. Also
ja.
Was das Niveau angeht. Also es gibt eine Szene, wo natürlich der Onkel ihm eine Ansage macht, dass er die Finger von seiner Frau lassen soll. Die Frau wiederum ist sehr angetan, als sie Ice Cube zum ersten Mal blickt und sagt so, oh, das ist ja ein Hübscher hier. Und das äußert sich dann, indem die irgendwie auf der Couch sitzen zu dritt, Ice Cube in der Mitte, beziehungsweise Craig, kiffen, saufen und dann schlafen die alle drei ein. Und sie kippt dann so in seinen Schoß rein mit dem Gesicht.
Mhm.
Und dann wachen die auf und der Vater ist natürlich erzürnt, dass seine Frau da irgendwie zwischen seinen Beinen, ihr Gesicht da zwischen seinen Beinen hat und so. Und das ist so, also das ist so das Level, ist so ungefähr Humor-Level, was Next Friday angeht. Und ich muss sagen, also was soll ich dir sagen? Ich bin halt ein großer Fan von den Hip-Hop-Filmen der 90er. Ich mach's kurz. Aber die Komödien sind alle nicht meins. Ich fand Friday 1, fand ich noch okay.
Mhm.
Alle anderen Komödien irgendwie in diesem Hip-Hop-Genre, ob das How High ist oder sonst was und so weiter. Ich kann damit nichts anfangen, weil erstens rauche ich selber nicht. Das würde wahrscheinlich helfen, wenn man so selber diesen Smoker-Humor hat, diesen Stoner-Humor und
bei How High noch eher als bei dem jetzt, finde ich.
Ja, da noch mehr. Aber es ist schon allgemein so. Also hier über diese Furzwitze und dass er so auf dem Freeway nicht weg kann und dass er irgendwie in die Scheiße fällt oder kann man vielleicht drüber lachen, wenn man bekifft ist oder besoffen.
Ist mir auch nicht gelungen. Also
warst du besoffen?
Nee. Ich glaube, so dicht kannst du gar nicht sein, dass das wirklich witzig ist.
Nee, das war einfach überhaupt nicht witzig. Also ich weiß natürlich zu schätzen, die Leute, die ich da gesehen habe, kennen ihn natürlich und kennen natürlich auch den Legendenstatus von John Witherspoon und Co. ohne Frage.
Aber das wirkt so forciert alles.
Es wirkt total forciert und es ist auf jeden Fall keine coole Story. Das ist echt so eine Aneinanderreihung von billigen Kalauern und so. Also das, was ich noch am meisten mochte, war tatsächlich der Soundtrack. Aus dem Film ist ja You Can Do It von Ice Cube, einer seiner geilsten Party-Songs.
Ja.
Und dann hörst du natürlich immer wieder so Gap Band und hier Juicy und so.
Mhm.
Juicy Fruit, das Original hier von Mufune und so.
Mhm.
Das hat mich natürlich gefreut und das fand ich natürlich cooler als Hip-Hop-Fan. Aber was den Film angeht, alter Falter, ist ziemlicher Schrott. Muss ich mal hier unterm Strich mal wirklich sagen. Wie ging's dir?
Sehr ähnlich. Tatsächlich, ich war echt schockiert und konnte es dann, ja, also war für mich so meine Erklärung, dass ich mich deswegen nicht dran erinnert habe, weil das nun wirklich das kann man vergessen.
Konnte also, halt wirklich kaum Witz zünden.
Ja, also ich glaube so, die Figur, die ich hier noch am lustigsten fand, war Joker.
Ja, ist der Latino-Boss von der anderen Seite.
Ja. Mhm. Der hatte noch so ein paar Momente, wo ich dachte, okay, das stellenweise war das ganz witzig, aber in der Summe, Alter, schon
ja auch grenzwertig. Diese Liebesgeschichte zwischen ihm und ihr
das ist völlig so unglaubwürdig. Random, Alter.
Ja.
Ja.
Völlig random. Ja. Lustigerweise die Latino-Gang, fast alle nochmal in Sons of Anarchy aufgetreten.
Ah ja?
Weil es da auch verschiedene Gangs gibt, halt aus verschiedenen Regionen und da gibt es halt auch so eine lateinamerikanische Gang. Und da ist fast der komplette Haushalt aus, Next Friday.
Okay.
War da unterwegs. Fand ich auch ganz interessant. Eine ganz andere Tonalität. Ja, aber nichtsdestotrotz, also es ist trotzdem eine kleine Cash-Cow gewesen. Der hat aus seinem 11 Millionen Budget, hat er fast 60 Millionen eingespielt.
Hm.
Insofern hat er auch Gewinn gemacht. Also er rennt dann wirklich, also...
Ich glaube, das kann man schon auf den Erfolg des ersten schieben.
Ja, es ist der Erfolg des ersten Films. Und ich meine, so die Hip-Hop-Fans und gerade so das POC-Publikum, die rennen dann schon bei so einem Film rein im Jahre 2000 oder Ende der 90er. Und die waren schon ziemlich Hits damals gewesen. Hm. Ich meine, auch so ein Film wie Ride Along und so sind ja wirklich ziemlich erfolgreich an den Kinokassen. Aber der Humor ist halt...
Was war Ride Along noch?
Der war auch mit Ice Cube.
Du meinst Are We There Yet?
Are We There Yet? Heißt der so im Original?
Wo er eine Frau hat, die zwei kleine Kinder hat.
Ja, genau.
Und dann, ich denke, der heißt Are We There Yet. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt.
Ja, wahrscheinlich. Also ich kenne ihn nur als Ride Along.
Okay.
Wahrscheinlich, ich rede hier vom selben.
Das ist der deutsche Titel. Geil, das gucke ich jetzt gleich mal nach.
Guck mal nach, aber wahrscheinlich reden wir von demselben Film. Da gab es auch ein Sequel, oder?
Ja, ja.
Hm. Richtig.
Aber das war ja dann schon so ein bisschen die familienfreundliche...
Da wurde es dann familienfreundlich.
Version, ja.
Aber auch hier wieder so. Da rennt wahrscheinlich nicht hier, weißt du, Steffi aus... Marzahn mit ihrem Sascha ins Kino, sondern das sind dann schon, in Amerika sind es halt so bestimmte Zielgruppen, die da reingehen, schon nee. Hip-Hop-Fans und so, weißt du, und so.
Ride Along ist mit Ice Cube und Kevin Hart, wo die irgendwie Polizisten spielen.
Ja?
Das ist nicht das, was ich meine.
Okay, aber von Ride Along gab es eine Fortsetzung und es gab auch eine Fortsetzung
von diesem Familienfilm. Aber der ist von 2014, Ride Along, weißt du? Are We There Yet ist von 2005.
Ja, ja.
Und das ist, glaube ich, der, den du meintest.
Ja, ja, den meinte ich.
Sind wir schon da, heißt der auf Deutsch, ja.
Sind wir schon da, heißt er.
Ja, Are We There Yet, tatsächlich mal genauso übersetzt. Und da muss er eben mit diesen zwei Kindern da die ganze Zeit unterwegs sein. Ne? Das, naja.
Also unterm Strich hat er schon recht erfolgreiche Filme irgendwie zu Papier gebracht.
Ja, auf jeden, klar.
Angeleiert, also Ice Cube ist vor der Kamera, funktioniert ja auf jeden Fall auch. Ich meine, der war ja auch der Police-Chef bei 21 Jump Street und Co.
Mhm.
Bei den beiden Filmen, also.
Das stimmt.
Ist jetzt nicht so, dass er nur einen Gurken mitgespielt hat, das muss man ihm lassen. Aber,
ja, nee, der hat ja echt auch schon eine große Filmografie mittlerweile.
Definitiv.
Ich meine, der war ja auch Mitte der 90er, war der ja auch bei so dem einen oder anderen Actionfilm dabei, ne? War der nicht in Anaconda auch?
Ja, ja, stimmt. Und hat auch in dem Triple X-Teil hat er doch auch mitgespielt. Ja. Hat auch die Ablöse von Vin Diesel gemacht in dem dritten.
Mhm.
Da war er dann der Hauptakteur. Definitiv. Da war er auch unterwegs.
Mhm. Ja, bei Ride Along
aber bei links gar nicht, war er nicht mehr gesehen, oder? Komischerweise, obwohl er da voll reinpassen würde. In der Fast and Furious-Reihe war er nie unterwegs, oder?
Da würde er für dich reinpassen?
Naja, weil da immer wieder irgendwelche Leute aus der Hip-Hop- und R&B-Szene auftauchen.
Hm. Ja, wie gesagt, ich kann mich
von Ludacris bis hier.
Ja Rule war ja doch mal in einem der Teile.
Ja Rule und hier.
Tyrese,
genau.
Mhm.
Insofern hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn Ice Cube da auch in einem oder anderen Teil da noch mit bei ist. Was ist denn los hier mit meinem Gestotter? Aber nichtsdestotrotz ist dieser Film Next Friday unterm Strich auf jeden Fall nicht besonders lustig und. Der Humor ist definitiv überhaupt nicht meins. Ich fand hier kaum eine Stelle lustig. Also es war alles komplett irgendwie für mich eher so primitiver Humor, mit dem ich nichts anfangen kann. Also nicht, dass ich irgendwas gegen primitiven Humor hätte, aber hier hat es nicht gezündet.
Na, ging mir sehr ähnlich. Ich fand das auch eher schwierig.
Das beruhigt mich, dass es dir auch so ging und dass du den auch mitgeguckt hast, weil ich hatte mich natürlich gefragt, ob der für dich halt trotzdem irgendwie funktioniert, weil du ja auch Fan bist und so. Aber ja, sind wir uns einig, dass der erste Teil schon um einiges besser ist.
Ja.
Und das war für mich schon kein Glanzding. Also der ist bei mir wahrscheinlich auch noch 6,5 oder so. Der erste Friday, der ist jetzt bei mir auch nicht jetzt so ein Mega, hat jetzt nicht so einen Mega-Status als Comedy. Da bleibe ich tatsächlich bei den ersten Hip-Hop-Filmen der 90er hier, die ganzen Gang-Filme und so, die fand ich cooler.
Ja.
Das war dann eher meins.
Ja, das geht mir aber genauso.
Geht dir genauso.
Ja.
Das beruhigt mich. Ja, das war schon. 98 Minuten aus dem Jahr 2000, Next Friday, dann komme ich zu den Punkten.
Das ist vielleicht noch einer der Vorteile, dass das nicht allzu lange geht.
Ja, das stimmt. Ja. Gut. Aber hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass Next Friday irgendwie 140 Minuten geht oder so. Das hätte mich schon ein bisschen gewundert.
Geil. Das ist eine 3-Stunden-Fassung.
Ja.
Mhm.
Next Friday Uncut. Der Redux Cut. Mhm. So, IMDb 6,1. Das ist noch überraschend gut, wie ich finde. Metascore 41, Rotten Tomatoes auch hier wieder 4,1 von 5.
Nee, von 10.
Von 10, ja. 4,1 von 10. Hier rutscht es schon ab. Das Publikum wiederum recht angetan. 4 von 5. Und Letterboxd ist bei Next Friday bei einer 2,8.
Mhm. Boah, das ist jetzt gar nicht so einfach, ne? Weil das ist ja auf jeden Fall auch in der unteren Hälfte mal mindestens.
Da kannst du mich schon mal, da kannst du die Flagge schon mal setzen.
Ja, ja. Jetzt ist nur die Frage, wie weit bist du da nach unten gerutscht? Ich sag 3.
Da ist eine Punktlandung, mein Freund.
Ach was.
Ja, das ist eine Punktlandung.
Okay.
So kann man einsteigen. Das ist eine 3, ja.
Ja.
Bei wie viel bist du?
Ich bin auch bei 3.
Du bist auch bei einer 3.
Da mehr gibt's dafür nicht, echt. Yay.
Es gibt zumindest ein Fahrradklingeln.
Yay, yay.
Ja. Einigung, oh Mann, zwischen Lee und Guest bei Next Friday, beide 3 Punkte.
Für die Gurke.
Ja, das war nicht toll.
Ja.
Und Lee kann schon mehr mit primitiven Komödien anfangen, das haben wir schon etabliert, aber selbst der war hier.
Auf jeden Fall.
Nicht amused.
Und deswegen mache ich jetzt auch nicht mit meinem Losfilm weiter, den ich heute nämlich auch noch bringe, sondern mit einem, sagen wir mal, thematisch passt das auf jeden Fall in die gleiche Ecke.
Cool.
Ist nämlich auch eine Komödie, die, naja, sagen wir mal, was so das Niveau der Witze angeht, sich auf jeden Fall in einem ähnlichen Sektor abspielt. Ey, im Grunde ist der ganze Film ist ein langer Schwanzwitz.
Oh mein Gott.
Ja. Jetzt, das Ding ist, es sah schon, also ich habe mir das Plakat angeguckt und dann dachte ich schon so, boah, ey, also das kann eigentlich nichts werden. Das ist eigentlich schon auf dem Papier eine Vollkatastrophe.
Mhm.
Weil ich mir dann so den ersten Satz von der Inhaltsangabe durchgelesen habe und dachte so, boah, Leute, das ist nicht euer Ernst, oder? Weil das ist so offensichtlich, worauf es hinausläuft. Jetzt ist aber das Ding, dass ich ein paar der Leute, die hier mitmachen, mag und dooferweise von dem Regisseur schon eine Menge anderen Kram gesehen habe. Und wir
das
haben
ist Francis Ford Coppola.
Ja, genau. Der hat nämlich mal einen Schwanzwitz in Filmform gebracht. Ja, genau.
Ein Frühwerk.
Nee, der Regisseur ist Jake Szymanski. Den hatten wir hier, weil wir über Seven Days in Hell gesprochen haben. Ich glaube, Tour de Pharmacy ist ja auch von ihm und John Bronco hatte ich neulich.
Ja, ja,
und er hat halt für SNL generell viel gemacht und ist ja auch so mit diesem ganzen Lonely Island-Umfeld irgendwie gut verbandelt. Und dann habe ich gelesen, wer das Ding produziert hat und dann war ich erst recht intrigued. Es sind 19 Producer gelistet.
Mhm.
Einer davon ist aber Ben Stiller. Und der hat ja schon auch die ein oder andere wirklich sensationelle Komödie produziert. Und deswegen waren meine Hoffnungen da schon relativ hoch. Beziehungsweise, also es hat sich so ein bisschen ausbalanciert, nachdem ich halt wusste, worum es hier geht. Und dann hat hier auch die Truppe rund um Workaholics, ne, diese 4 Jungs, die das produziert haben, damals, also waren ja primär 3 vor der Kamera, hier so Anders Holm und Adam Devine.
Mhm.
Und ach Gott, wie heißt der dritte, der lange Blonde? Egal, komme ich jetzt nicht drauf. Nee, das war ja Anders Holm. Nee, Blake Anderson heißt der mit den Locken.
Mhm.
Und dann gab es ja noch den vierten, der aber bei Workaholics immer nur so ganz vereinzelt vor der Kamera zu sehen war. Aber die 4 haben halt eine Produktionsfirma und die hat hier halt mitproduziert. Und deswegen das in der Kombination mit Ben Stiller dachte ich so, okay, also die haben alle schon eine Menge Sachen gemacht, die ich hammerlustig fand.
Könnte klappen.
Könnte klappen. Und das war tatsächlich so das, was den Ausschlag gegeben hat, dass ich mir diesen Film überhaupt angeguckt habe. Weil ich hatte Bock auf leichte Unterhaltung, idealerweise lustig.
Mhm.
Und dann ist es The Package geworden aus dem Jahr 2018.
The Package?
Ja.
Okay.
Jetzt kannst du dir vorstellen, ne? Also ich habe gerade schon gesagt, es ist eigentlich ein langer Schwanzwitz und der Titel
heute die Arthouse-Edition der Banausen.
Ja, zum Arthouse-Kram kommen wir später noch.
Ja, das stimmt. Da kommt noch was. Bleibt dran, bleibt dran, genau. Liebe Intellektuellen.
Sonst, es gibt einfach vor. Weil es geht jetzt hier wirklich in eine ähnliche Richtung. Ey. Also inhaltlich sieht es so aus. Wir haben hier so eine Gruppe von Teenagern, Freunde. Mhm. Und jetzt ist Spring Break und die wollen zu Spring Break nicht, weil die noch nicht alt genug sind, um da Halligalli irgendwie nach Florida zu Spring Break zu fahren, machen die so einen Campingtrip. Nehmen da natürlich auch, versuchen da auch Alkohol zu organisieren, den sie dann mitnehmen und dann wandern die aber mit Rucksäcken, fahren dann erstmal so ein Stück und dann stellen die das Auto da ab und dann wandern die erstmal stundenlang in den Wald rein. Es ist nämlich so, dass der eine von denen, Jeremy, der ist, es ist so ein langhaariger Typ und den kennst du auch aus Booksmart. Der wird von Eduardo Franco gespielt. Mhm. Hast du garantiert schon gesehen, die Fresse, weil er hat wirklich im Comedy-Bereich hat er schon eine Menge gemacht. Bei Stranger Things ist er, glaube ich, auch mit drin. Und
wie heißt er?
Eduardo Franco.
Ich google den mal kurz.
Ja.
Der ist aber keiner aus der Franco-Familie, oder?
Nein. Das wäre mir neu. Also ich meine, da gibt es ja wohl noch einen dritten Bruder, der sieht aber definitiv anders aus.
Ach ja, klar, der Kiffer aus Stranger Things, krass. Okay. Ja klar, der hat ja wirklich eine große Rolle. In der vierten Staffel spielt er fast in jeder Folge
dabei. Von dem kenne ich ja schon ein paar Sachen, also wie gesagt, von Stranger Things ja gar nichts, aber ich kenne ein paar andere Sachen von dem und den finde ich schon mitunter auch lustig. Ist ein ganz, ganz witziger Typ eigentlich. Mhm. Ja, und der ist eben der beste Freund von Sean. Der wird von Daniel Dorney gespielt. Und die beiden, weil Sean ist nur gerade wieder zu Besuch, weil der macht eigentlich gerade ein Auslandsjahr ausgerechnet in Deutschland.
Aha.
Ja. Und das ist natürlich dann auch so das eine oder andere Mal Thema, dass die es in Deutschland eh nicht so haben mit Humor und so. Und dann streut er auch so den ein oder anderen deutschen Begriff ein. Aber Sean ist jetzt eben gerade wieder da von seinem Auslandsjahr und ist irgendwie nur eine Woche da und deswegen heißt es so, komm, wir verbringen jetzt da irgendwie ein paar Tage im Wald, campen da und machen einen drauf und es wird lustig. Es sollte ursprünglich so ein Männertrip werden, weil der Dritte, der im Bunde ist, das ist dann eben auch ein guter Freund von Sean und Jeremy, der will auch mit, der heißt Donny und jetzt ist aber so, dass die Schwester von Jeremy, Becky, die hat sich da einfach mit drangehängt. Das hat Jeremy aber den anderen beiden nicht gesagt. Und aus dem Männertrip wird jetzt so ein Fünfer-Ding, weil die hat natürlich auch noch eine Freundin dabei. Mhm. Und so ziehen die zu fünft los. Und jetzt ist aber das Problem, dass die Freundin, die sie dabei hat, die war mal mit dem Donny zusammen und sie selbst, Becky, hat sich gerade von ihrem Freund getrennt und hatte aber früher so einen Crush auf Sean. Und er fand sie auch immer toll. Jetzt ist er ja aber im Ausland, hat es dann damals, gab es so eine Party, wo die sich näher gekommen sind und er war aber, hat das Ding völlig in den Sand gesetzt. So, ihre Annäherungsversuche einfach völlig beschissen interpretiert und konnte da nicht drauf eingehen, weil er halt auch irgendwie schüchtern ist und dadurch ist sie dann mit einem anderen Typ zusammengekommen. Er ist dann nach Deutschland und jetzt sehen die sich wieder und sie ist halt frisch getrennt. Und der Bruder, ne, Jeremy, sagt dann auch immer so, hey, jetzt musst du den Move machen. Und das ist tatsächlich noch eine recht witzige Komponente in dem Film, dass Jeremy Sean die ganze Zeit so drauf drängt, so, komm schon, jetzt heute Nacht kannst du mit meiner Schwester schlafen. Hier ist ein Kondom und so. Der will die ganze Zeit so seine Schwester irgendwie da aufs diese Sean aufs Auge drücken und das ist schon einigermaßen witzig, weil dann auch so, Alter, das ist deine Schwester, so kannst du mal aufhören, die hier irgendwie so zu verhökern. Mhm. Naja, und dann ziehen die los mit ihren Rucksäcken ab in den Wald. Und dann haben sie, nach Stunden wandern, haben sie dann eine Stelle gefunden, wo sie ihre Zelte aufschlagen und dann picheln die so ein bisschen und haben dann schon auch gut eingetankt und Jeremy sagt dann so, alles klar, ich geh mal pissen. Und davor wurde schon etabliert, dass der so ein Butterfly-Messer hat. Und dann spielt er immer so damit rum und ist aber noch in der Übungsphase und ist noch nicht so wahnsinnig fähig, ne? Und es fliegt dann auch gerne mal irgendwo hin und so. Oh, und deswegen. Nee. Was?
Beim Pissen spielt er mit dem Butterfly-Messer rum.
Das auch, ja.
Okay, ich bin gespannt, wo das hingeht.
Naja, sehr offensichtlich, finde ich. Aber ja, also Jeremy ist dann da am Pissen, spielt mit dem Butterfly rum und spielt so, dass er immer den Strahl durchschneidet.
Nee, nee. Ich habe gehofft, dass es nicht in diese Richtung geht, um ehrlich zu sein.
Tja, dann rutscht er ab und macht wieder diese Bewegung und kommt dabei zu nah an den Körper und trennt halt echt schön an der Wurzel seinen Schwanz ab und blutet da erstmal vor sich hin. Schreit natürlich auf, dann kommen die anderen dazu und
Mazel Tov.
Merken, was er da gemacht hat.
Okay.
Und dann sind sie jetzt aber natürlich leider an einem Ort, wo es keinen Handyempfang gibt. Das heißt, Sean sammelt dann erstmal alle Handys ein, damit er irgendwie einen Notarzt rufen kann und läuft dann so ein bisschen auf eine höhere Stelle, um da dann 911 anzurufen. Und das macht er dann auch. Und dann kommen die da tatsächlich mit dem Hubschrauber angeflogen. Und es sieht so aus, als hätten sie Jeremy noch gerettet bekommen, weil Donnie dann auch sagt, so, ich habe mal irgendwo gelesen, das geht bis zu 12 Stunden, wenn du irgend sowas abgetrennt hast, so wenn du das aufbewahrst, dann kannst du es bis zu 12 Stunden, kann das wieder angenäht werden, alles ist fein. Jetzt haben die so Cooler dabei, ne, so wie heißt das, Kühlboxen. Mhm. Dann haben sie natürlich an der Tanke Eis gekauft, um da die ganzen Bierdosen reinzumachen, haben zwei von diesen Coolern dabei und dann sucht Sarah mit Donnie dann den abgeschnittenen Schwanz von Jeremy, suchen sie dann da erstmal unter den ganzen Blättern und Ästen und so und finden den dann. Das ist schon auch eine ziemliche Aktion, bis sie den gefunden haben. Und dann packen sie den in so einen Zipbeutel und schmeißen den in eine dieser Kühlboxen rein.
Ja.
Und dann kommt der Rettungshubschrauber. Die, weil die halt so im Wald sind, müssen die sich dann so abseilen und dann lassen die so eine Trage runter, ne, wo dann Jeremy draufgeschnallt wird und dann wird er damit hochgezogen und Sean gibt dem Rettungsarzt, gibt der die Kühlbox mit. Und dann wird Jeremy ins Krankenhaus gebracht und dann wird natürlich notoperiert so und im OP packen die dann den Schwanz aus und stellen fest, da sind nur Bierdosen drin. Weil Sean hat in der Hektik
die falsche
Kühlbox mit.
Die falsche Kühlbox, okay.
Also muss jetzt unser Trupp von, das sind jetzt noch, ne, 4 Leute, die müssen jetzt irgendwie dafür sorgen, dass der Schwanz ins Krankenhaus kommt, bevor diese 12 Stunden ablaufen.
Super duper! That's nice! Way to go!
Ja, haben wir hier einen Oscar-Snap für Original Screenplay,
ey, also,
was hier bei der Verleihung einfach komplett ignoriert worden ist.
Jetzt ist das so, der Film geht 94 Minuten und wirklich, also nach einer halben Stunde sind wir ungefähr jetzt an diesem Punkt.
Okay.
Dass das Dilemma da ist, dass die Truppe aus dem Wald mit dem abgetrennten Schwanz irgendwie ins richtige Krankenhaus kommen muss. Und auf dem Weg dahin passieren natürlich all diese Dinge, die passieren müssen, damit du hier Schwanzwitze aus jeder Ecke bedienen kannst. Mhm. Und das ist schon dreist, Alter. Das ist nur irgendwie ein Film darum aufzuziehen, weil das ist wirklich, der Film ist ein langer Schwanzwitz. Und dann hast du hier, und das Ding ist, du siehst auch wirklich oft diesen abgetrennten Schwanz, weil der natürlich in der Gegend rumfliegt und so und der fällt dann dauernd aus dieser Kühlbox raus und dann kommen die durch den Wald an so eine Stelle, wo so eine Hütte von so einem Ranger ist und dann hoffen die natürlich drauf, dass sie von dort dann nochmal anrufen können, ne, beim Notdienst, um zu sagen, hey, die müssen nochmal herkommen, weil das Teil ist immer noch da. Da ist dann aber alles tot und auch kein Funkgerät und so weiter. Aber in dieser Hütte ist dann so eine Klapperschlange. Mhm. Und in dem Moment fällt der Schwanz natürlich wieder aus der Kühlbox und die Klapperschlange beißt in den Schwanz. Also was muss
dafür
gemacht werden?
Dafür sind Klapperschlangen bekannt. Dafür,
natürlich.
Dass sie ein Stück Fleisch da irgendwie einfach reinbeißen, was da oben liegt.
Ne, das fällt ja, rollt ja quasi auf sie zu und sie fühlt sich halt angegriffen und
ach so, okay.
Hackt in diesen Schwanz rein.
Ach so, verstehe.
Aber eben, es ist auch genau so konstruiert, also diese Momente, die sind halt natürlich wahnsinnig konstruiert, damit die da hinkommen, damit es wieder irgendeinen Schwanzwitz geben kann. Weil in dem Moment, wo sie in den Schwanz gebissen hat, denken sich die Teenager natürlich, ah, jetzt ist da Gift drin und jetzt vergammelt uns der Schwanz und wir müssen irgendwie das Gift da rausholen. Klar.
Und wie holt man Gift raus?
Wie holt man Gift aus einer Bisswunde?
Ich kann es mir denken.
Da muss gesaugt werden, ja. Und dann geht es natürlich erstmal drum, wer macht das? Das ist so geil. Donny sagt dann nämlich, das ist wirklich stellenweise ist es so bescheuert, dass es mir lustig ist, weil Donny sagt dann natürlich so zu Becky, ja, ist doch ganz klar, du bist ihm am nächsten, du bist seine Schwester, natürlich machst du das. Und sie so, gerade weil ich seine Schwester bin, bin ich die Letzte, die seinen Schwanz in den Mund nimmt. So, hallo, klappt's noch? Und ja, und dann müssen die halt so ein bisschen aussortieren, wer das dann machen muss.
Oh mein Gott.
Und lauter solche Dinge. Also es ist schon, die lassen hier echt wenig aus. Und das ist echt krass. Ich war stellenweise wirklich schockiert, dass die diesen Film, also dass die so weit gehen mit diesen einzelnen Sachen. Aber das ist dann wahrscheinlich tatsächlich wieder die Leute, die es produziert haben und der Regisseur, weil da so kinderfreundlich ist das nicht.
Okay. Daraus hätte man so ein tolles Drama machen können oder ein Füller, weißt du? Jemand, der sich den Schwanz abtrennt,
ganz
und
kurz.
Christian Bale oder so, und dann versuchen die den irgendwie noch zu retten.
Ja, jetzt halte ich fest. Thriller steht hier mit dem Genre.
Ach, Thriller steht auch noch im Genre. Okay. Also die haben es getan.
Hier steht knallhart Comedy und Thriller.
Okay, geil.
Ja. Also nie war es deplatzierter als hier und unpassender, weil Thriller, Alter, ja.
Ja, wahrscheinlich, weil es so spannend ist, ob sie es dann schaffen. Das ist der Thriller-Aspekt.
Ach so. Naja.
Oh je.
Yeah. Ja, also beim Thriller ist ja eigentlich die Voraussetzung, dass irgendwann der Protagonist auch zum Gejagten wird. Und also klar, wenn man hier den Schwanz als Protagonisten nimmt, dann trifft es vielleicht zu. Ich weiß es nicht.
Hätte ich jetzt auch gedacht.
Ja. Also, Jeremy, haben wir schon gesagt, den kennt man aus Stranger Things. Ich habe festgestellt, dass dieser Daniel Dorney auch eine gewisse Fanbase hat, weil der halt bei Day of the Dead hat der die Hauptrolle gespielt. Mhm. Das war doch auch so eine Netflix-Serie, ne? War das nicht das Ding, wo er
Day
in so einer
Day of the Dead war doch ein George A. Romero-Film.
War das nicht das Ding, wo, wie hieß denn diese Netflix-Zombie-Serie oder diese apokalyptische Serie, wo er dann als einziger da noch in diesem Szenario unterwegs ist?
Guck mal nach, weil Day of the Dead kenne ich nur als Romero.
Ja. Ich habe wieder was Falsches rausgeschrieben. Nee, Day of the Dead TV Series 2021. Das war meine ich eine Netflix-Serie. Eine Sci-Fi-Serie war das, aber ich glaube, die lief hierzulande auf Netflix. Ja, wie auch immer. Also, der hat eine gewisse Fanbase.
Zombie 2 heißt Day of the Dead. Okay, daher habe ich es.
Ach so. Der
Untertitel.
Mhm, ja. Der hat jedenfalls eine gewisse Fanbase. Mhm. Und die Becky spielt, die kenne ich, weil die bei Miracle Workers war, sie der Love Interest.
Naja, siehst du, die hast du auch neulich erwähnt.
Na, das ist schon eine ganze Weile her, glaube ich, dass ich über die gesprochen habe.
Nee, du hast aber kurz, besprochen hast du sie noch gar nicht, glaube ich, oder?
Miracle Workers doch.
Ja, hast du?
Ja, meine schon.
Ich glaube, du hast sie neulich mal erwähnt bei irgendwas, aber.
Okay. Ja, jedenfalls, also die Schauspielerin Geraldine, und sie hat einen indischen Nachnamen, Viswanathan. Ob das auch nur ansatzweise so ausgesprochen wird, weiß ich nicht. Das habe ich nicht recherchiert, aber die spielt hier eben Becky und die kenne ich aus so der einen oder anderen Comedy-Serie.
Ja, doch, hast drüber geredet.
Ja. Und die mag ich auch ganz gern. Mhm. Sarah wird von Sadie Calvano gespielt. Luke Spencer Roberts ist Donnie. Und Blake Anderson spielt auch noch eine kleine Rolle. Weil natürlich kommt es dann auch zu einem lustigen Verwechslungsszenario, was die Schwänze angeht. Weil die landen dann im Krankenhaus und ich hoffe, ich spoilere jetzt hier niemanden diesen grandiosen Film, aber die landen am gewissen Punkt dann im Krankenhaus und dann...
Soll ich drehen?
Nein. Und dann ist es aber natürlich das falsche Krankenhaus und trotzdem ist da auch jemand, der gerade einen abgetrennten Schwanz hat, und deswegen sind natürlich die Ärzte davon ausgegangen, klar, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da noch jemand anders seinen Schwanz abgetrennt hat, aber war dann so. Mhm. Und dann nehmen die also den Schwanz vom Freund am falschen Typen an. Und das ist dann Blake Anderson, der da nämlich drin liegt, weil er eine Frau hat, die völlig psycho ist, und die hat ihm dann nämlich beim Liebesspiel den Schwanz abgeschnitten.
Ah ja.
Mhm. Und Mary Holland, über die habe ich mich noch gefreut, weil die hat tatsächlich einen ganz lustigen Part, weil die spielt die Krankenschwester, die dann die ganze Zeit auf Jeremy einredet, dass er sich jetzt endlich dieser OP unterziehen lassen soll. Weil die wollen das, ne? Die Stelle, wo es abgeschnitten wurde, wollen die dann natürlich entsprechend verarzten und am gewissen Punkt eben auch so operieren, dass das quasi nicht mehr rückgängig zu machen ist. Eigentlich sagen halt, ey, das muss gemacht werden. Und er sagt aber, nee, ich warte damit, weil meine Freunde kommen hier mit meinem Schwanz an, ich bin mir sicher. Mhm. Und dann spricht sie halt, redet sie halt die ganze Zeit auf ihn ein, und da gibt es tatsächlich den einen oder anderen echt witzigen Dialog. Weil sie versucht ihm das dann so bildlich darzustellen, dass sie nimmt dann so eine Blume und stellt die in so einen Becher und sagt, siehst du, das wurde von dem Blutfluss, den es bekommen muss, abgetrennt. Das ist jetzt wie mit dieser Blume. Wenn dich die vom Rest abtrennen und die nicht kein Wasser bekommt, so, dann stirbt die ab. Und deswegen steht dann immer diese Blume da in dem Becher, und hin und wieder wird dann drauf geschnitten, weil dann halt immer wieder siehst, wie da irgendwelche Blätter abfallen und die halt langsam vor sich hin modert und er dann eben da so ein bisschen sinnbildlich seinen Schwanz drin sieht. Mhm. Und irgendwann nimmt sie halt die Blume und sagt so, hey, siehst du jetzt, das Thema ist echt durch, und schmeißt dann so die Blume weg, und er hat halt so einen kurzen Schreckmoment und meint dann so, ja, okay, ist es jetzt wirklich so, weil die Blume irgendwie kaputt ist, so ist jetzt mein Schwanz auch durch. Und die so, hey, hallo, glaubst du allen Ernstes, es gibt hier eine magische Verbindung zwischen dieser Blume und deinem Schwanz, so, this ain't Beauty of the Beast, so, Beauty and the Beast, weil das doch da auch mit dieser Rose ist, die so ihn symbolisiert und so weiter. Und das fand ich tatsächlich ganz geil, wie sie meint so, this isn't Beauty and the Beast. Ja, also erstaunlicherweise ist das hier wieder so ein Ding, es gab hier den einen oder anderen Moment, den ich lustig fand, aber in der Summe geht das natürlich auch nicht klar, Alter. Also, weil, wie gesagt, das ist einfach ein langer Schwanzwitz, der Film.
Okay.
Und ist nun wirklich keine Empfehlung, aber also so unterm Strich muss ich sagen, war ich fast schon überrascht, dass ich mir den angucken konnte, ohne permanent das Bedürfnis zu haben, das wieder auszumachen.
Hm.
Und ich war dann doch eben sehr überrascht, dass man permanent diesen abgeschnittenen Schwanz sieht. Ja, ist deswegen auch ab 16 freigegeben und sollte ursprünglich Eggplant-Emoji heißen.
Auch nicht schlecht.
Ja, und jetzt eben The Package. So viel dazu.
Eieiei.
Ja, es ist wirklich kein geiler Film. Für den einen oder anderen Lacher hat es gesorgt. So, 5,6. Also wenig überraschend hat dieser Film keine guten Zahlen. 5,6 gibt es noch auf IMDb. Der hat keinen Metascore. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 5 von 10. Das sind gerade mal 42% Empfehlung. Und vom Publikum auch nur bescheidene 3 von 5. 48% Empfehlung. Und auf Letterboxd bringt das immerhin auf 2,3.
Das sind ja Zahlen hier von den ersten beiden Filmen, meine Fresse.
Ja, aber deswegen dachte ich, passt das ganz gut.
Ja, das hat wirklich gut gepasst.
So, The Package. Und jetzt du.
Ich schwanke ja ein bisschen. Also was heißt ein bisschen? Ich schwanke tatsächlich zwischen einer ganzen Zahl.
Mhm. Also ich hoffe, dich damit jetzt nicht wahnsinnig in die Irre getrieben zu haben, dass ich gesagt habe, ich war für mein Verhältnis dann doch noch überrascht, dass ich mir das angucken konnte, weil es ist kein geiler Film.
Ja, ja, das klingt so. Aber ich meine, ein paar Lacher sind drin gewesen. Insofern, das müsste ihn ja dann schon von einer 1 oder von einer 2 so ein bisschen wegbringen.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja.
4.
4,5 sogar noch.
Ah, ich wollte 4,5 sagen, Alter. Ich habe mich nicht getraut.
Ich habe mich nicht getraut. Als würde es Stromschläge geben.
Ja, weil du meinst, dieses ist kein guter Film. Denk dran, das ist kein guter Film. Und dann, davor war ich eigentlich bei 4,5. Aber zu dieses ist kein guter Film, dachte ich so, oh, okay.
Ja, ja.
Lieber nicht zu hoch stapeln.
Du, ich sag das aber auch nur, weil du hast hier ja schon echt über Filme geschimpft und hinterher waren es 6 Punkte. Deswegen, ich wollte die Relation irgendwie klar machen.
Ja, ja, klar. Nee, ich habe zwischen 3,5 und 4,5 bei dir geschwankt. Mhm. Und 4,5 wäre dann die optimistische Variante. Und ich habe dazu tendiert, aber hab mich dann in der Mitte eingeschossen.
Ja, ich glaube, die 4,5 sind schon auch noch recht versöhnlich, weil, wie gesagt, also inhaltlich ist es halt wirklich dreist.
Es gibt wahrscheinlich andere Zuschauer oder Zuhörer von uns, die würden dem Film keine 4,5 geben, kann ich mir vorstellen.
Bin ich mir sicher sogar.
Ja.
Ja, ja.
Okay. Kurze Information, was das Punkteraten angeht. Wir haben ein kleines Update gemacht, zumindest du weißt nichts davon, aber ich habe jetzt hinzugefügt, auf der zweiten Seite, wenn ihr jetzt am Abschicken seid des Punkteratens und am Bestätigen, füge ich hinzu, wann das nächste Punkteraten kommt.
Ach so.
Wenn wir wissen, dass wir praktisch kurzfristiger aufnehmen und so, dass das dauert, dann vermeiden wir dadurch, dass die immer jetzt reingucken müssen und immer refreshen und gucken, ob das neue Punkteraten schon online ist.
Mensch, das ist ja ein Service.
Das ist ein Service. So sehen die quasi, okay, Montagabend circa kommt das nächste Punkteraten, dann müsst ihr dann nicht ständig irgendwie am Sonntag Nacht da jede halbe Stunde einen Wecker stellen und dann das Punkteraten aufrufen und suchen, sondern wisst ihr Bescheid, wann das nächste folgt.
Das ist mal ein Service.
Upgrade.
Großartig.
Wir upgraden von Mal zu Mal.
Ja.
Wisst ihr Bescheid?
Super.
Okay. So viel zu den zu den beiden Einstiegskomödien.
Mhm.
Ich würde sagen, wir machen mal komplettes Kontrastprogramm und bringen mal was Anspruchsvolles.
Weil okay.
Wir jetzt gemeinsame Rezension bringen und würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen, ja, machen wir ein bisschen was Anspruchsvolles und reden über Costa Brava Lebanon.
Ja, ein Film mit vielen Herkunftsländern. Hast du gesehen, was da alles draufsteht?
Nee.
Libanon, Frankreich, Spanien, Schweden, Dänemark, Norwegen, Katar.
Okay, da steckt eine Menge Länder hinter.
Ja.
Ist von unserem Kumpel Zylo. Durchaus ja immer ein Freund von internationalem Arthouse-Kino. Also das schlägt hier voll in seine Kerbe.
Mhm.
Und der ist mal wieder als Auftragssupporter an. Hat mal reingelunzt für ein paar Monate. Und hat uns den beigetragen. Relativ frisch aus dem Jahr 2021.
Ja.
Und er ist der, genau, und er ist der zweite Langfilm von der Dame. Munia Akkel heißt die. Die hat auch das Drehbuch dazu geschrieben und hat auch Regie geführt.
Ja, und die macht einiges. Ne? Ich habe mir das mal angeguckt und fand das schon irgendwie ganz geil, weil die halt jetzt als Regisseurin 11 Credits hat, aber eben auch 11 Autoren-Credits, weil die dann meistens das auch schreibt, was sie inszeniert. Hat aber auch 12 Schauspiel-Credits.
Stimmt, vor der Kamera hat sie auch schon gestanden.
Ja.
Am Drehbuch hat noch Clara Roquet mitgespielt, also mitgeschrieben.
Mhm.
Also weibliche Beteiligung hier, was Regie und Drehbuch angeht.
Ja.
Schon mal ganz interessant. So, wollen wir mal zusammenfassen, worum es geht.
Ja. Willst du das machen? Soll ich das?
Kann ich gerne machen. Also es geht darum, dass eine Familie, dazu gehört ein Mann, eine Frau, zwei Töchter und die Großmutter, die ziehen aus dem hitzigen Beirut irgendwann mal in die Berge. Irgendwo in Libanon. Züchten dort Hühner.
Ich glaube, zum Beginn des Films sind die schon 8 Jahre da.
Die sind 8 Jahre schon da.
Meine ich, genau. Ja.
Die haben sich da schon gesettelt, die züchten da mittlerweile Hühner. Deswegen,
das Umziehen wird, also das hat vor dem Film stattgefunden.
Ja, ja, das hat vor dem Film stattgefunden. Das ist nur so ein bisschen die Vorgeschichte, dass man weiß, wie die da hingekommen sind. Die waren irgendwann mal in Beirut gewesen, ganz normal, haben das Großstadtleben erlebt. Und wir leben auch mittlerweile im Laufe des Films, bekommen wir dann auch mit, was die früher gemacht haben oder wo die herkommen.
Ja.
Und
wir sind im Heute.
Wir sind im Heute, genau. Die züchten Hühner, die pflanzen praktisch Gemüsebeete an, führen da so ein einfaches, aber sehr idyllisches Leben.
Ja, und ich glaube eben wirklich so ein bisschen auf Selbstversorgung ausgelegt.
Genau, Selbstversorgung. So eine Art Captain Fantastic, den wir hier neulich hatten. Nur
das ist witzig, habe ich nämlich auch gedacht. Das ist der arabische Captain Fantastic.
Der arabische Captain Fantastic. Ja, kam so ein bisschen die Vibes hoch. Und dazu muss man mal sagen, die Mutter war mal eine Sängerin gewesen. Also durchaus eine, die man auch erkennt, so wenn die jetzt irgendwo unterwegs ist. Also die hatte Namen, hat Konzerte gegeben und war politisch auch ziemlich engagiert.
Mhm.
Und
Soraya hieß sie als Sängerin.
Soraya.
Oder, ja, so heißt die Figur auch. Ja.
Und der Mann war auch einer, der immer so das Land verteidigt hat und recht, also auch so ein bisschen politisch dabei, aber so, mittlerweile halt so ein bisschen resigniert und ein bisschen anti, was so die Regierung angeht.
Ja, ja, wir erfahren auch, dass die sich tatsächlich auch bei einer Demonstration kennengelernt haben.
Genau, richtig. Aber jetzt mittlerweile natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen, die Töchter sind ein bisschen älter geworden, also die eine, die größere Tochter entdeckt auch mittlerweile so, steht so auf der Schwelle zum Erwachsenwerden und entdeckt da so ein bisschen Gefühle, die sie vorher noch nicht kannte.
Die ist 17.
Die ist 17 und dann ist da noch eine kleine Tochter. Die ist auch noch am Start.
Alter, war die süß.
Die ist mega süß, war.
Unglaublich.
Diese blauen Augen.
Unglaublich.
Ja, die ist super.
Wie hieß die? Rim.
Rim, ja. Rim, genau. Und plötzlich tauchen halt Leute auf vor dem Grundstück und errichten dort ein Denkmal und fangen an, eine Mülldeponie dort zu errichten. Direkt vor den, direkt in Wurfweite praktisch von dem Grundstück von dieser Familie.
Ja, ich glaube, das kann man auch dazu sagen, zu Beginn des Films sehen wir nämlich auch Bilder aus Beirut und Nachrichtenberichte, woraus hervorgeht, dass die Müllsituation in Beirut eben eine Vollkatastrophe ist, dass sich da der Müll häuft und deswegen ist das der Plan, so außerhalb der Stadt das auszulagern und da so eine Deponie aufzumachen.
Genau. Und das entsteht halt direkt vor dem Grundstück. Die versuchen die auch erstmal rauszukaufen, was halt scheitert, weil die das nicht wollen. Die wollen sich da nicht vertreiben lassen.
Mhm.
Und dann entstehen da so, versuchen die halt weiter ihr Leben da aufrechtzuerhalten, während da diese Mülldeponie errichtet wird, während es immer mehr stinkt und während immer mehr gebaut wird, immer mehr Bagger da unterwegs sind und was das alles, was so alles dazugehört.
Ja, ja, eben, das schränkt die immer mehr ein in ihrem Leben und damit wird die Frage halt immer aktueller, bleiben wir hier überhaupt?
Genau. Und da ist natürlich so ein bisschen Dickköpfigkeit bei, dass sie sagen, wir werden hier nicht klein beigeben, sondern wir machen hier unser Ding und bleiben hier und lassen uns nicht verscheuchen.
Ja, vor allem von Walids Seite, ne?
Also von Walids Seite,
richtig. Sie ist ja schon relativ schnell dann auch wieder auf dem Trip, wo sie sagt, so ja gut, dann gehen wir halt zurück nach Beirut.
Sie ist offen, ja. Und ich meine, die kleine Riem wiederum, die ist ja schon wieder sehr auf ihren Vater fixiert, so weißt du. Und die plappert ihm schon alles nach. Sie ist ja für ihn so das große Vorbild, so weißt du. Also insofern.
Ja, vor allem so wie ich das verstanden habe, sind die wohl, also war dieser Schritt aus der Stadt rauszugehen, hatte auch eine Menge damit zu tun, dass Rim krank ist. Und die war eben, glaube ich, gerade auf die Welt gekommen, als die da weggezogen sind. Und ist eben krank und die hatten die Hoffnung, dass die halt, dass das, weil das wohl auch eben mit der schlechten Luft in Beirut zu tun hatte. Und die wollten ja halt einfach eine angenehmere Umgebung schaffen, weil die Ärzte haben der irgendwie nur noch ein Jahr gegeben, bis sie stirbt. Ja, und das hat dann aber eben funktioniert. Aber seit die auf dem Land wohnen, ging es ja halt besser. Aber wir sehen eben schon noch, wobei das eher nach einer Art psychischen Problem aussieht. Ne? Also die hat immer wieder so den Drang, Dinge zu zählen. Ist so da so ein bisschen neurotisch unterwegs.
Ja, besonders wenn halt...
Wenn Stresssituationen.
Genau, wenn sie Stresssituationen hat oder wenn sie sich halt unwohl fühlt oder wenn sie sieht, dass da irgendwelche Leute in ihr Tal einmarschieren und da anfangen zu bauen, sondern fängt sie ja zu zählen.
Na.
Und stellt sich dann auch vor, dass sie alle weg sind, so wenn sie dann da zu Ende gezählt hat. Und dazu muss man sagen, dass die Großmutter definitiv auch eine dass die Lungenkapazität da eingeschränkt ist und dass sie auch Atemgerät teilweise braucht. Und auch da auf diese frische Luft natürlich angewiesen war und dass das denen zugute kam, dass sie da so in der Natur waren statt in der Stadt. Und das ändert sich natürlich jetzt mit der Müllhalde, weil die Qualität der Atemluft sinkt dann natürlich rapide. Das macht sich auch bemerkbar, was die Gesundheit der Großmutter angeht. Die fand ich auch super übrigens.
Die Großmutter?
Ja, weil die ja auch so, die hat ja am Anfang so diese Arbeiter, die ja total irgendwie angemacht worden sind von den Eltern und von dem Vater. Die hat sie aufs Klo gehen lassen, so weißt du. Und dann sagt sie so, ja, mein Sohn ist ein bisschen exzentrisch, sagt sie immer so. Ja, der ist halt ein bisschen exzentrisch und so hin. Und ja, komm hier, geh aufs Klo, ist kein Problem. Geh hier rein. Vorne links, so weißt du. Und lässt dann die Leute rein. Und die wundern sich dann so, warum lässt du denn hier einfach diese Idioten rein? So, und sie so, ja, der muss halt aufs Klo, der Mann, so lass ihn doch. Die sagt dann immer so, der ist immer, mein Sohn ist immer exzentrisch. Das fand ich auch immer ganz, ganz niedlich. Die ist auch ein super Charakter. Macht sich dann auch eine Zigarette an, so mit, obwohl sie halt lungenkrank ist und so. Und freundet sich dann auch mit einem von diesen Bauleuten da an und so, von so einem Bauarbeiter, der ja dann so ein Handy hinschmuggelt und so eine Sachen. Also ist schon cool.
Nein, wobei, das ist der Nachbar.
Ach ja, stimmt, ist der Nachbar von Maya, genau.
Ja, stimmt, weil die leben dann wirklich so ein bisschen off the grid. Heißt eben keine Handys und Co.
Ja.
Und die Oma, die bricht das dann auf, ja.
Die bricht dann auch mal gerne die Regeln. Also die ist eigentlich fast noch vom Mindset noch am modernsten eingestellt, so. Im Gegensatz zu ihrem Sohn, der ist schon sehr konservativ und will das Leben dann da auch mit Gewalt durchziehen und baut dann halt Zäune, um das so ein bisschen abzugrenzen. Hilft aber natürlich nichts, da so eine provisorischen Zäune zu bauen und so.
Ja, aber der sieht natürlich sein heiles Familienleben stark bedroht.
Ja, klar. Und versucht dagegen anzubauen. Also was diesen Film besonders schön macht, finde ich, ist das Casting der Familie. Die sind alle super besetzt, die sind alle super charismatisch.
Ey, wunderschöne Menschen.
Wunderschöne alle. Menschen, alle wirklich, ohne Ausnahme.
Ja.
Und es ist toll gecastet, es ist wirklich eine sehr charismatische Familie. So. Also die Schauspieler, die halt irgendwie mit Leben füllen, finde ich alle großartig. Die kleine Riem, habe ich schon gesagt, die ist für mich auf jeden Fall auch ein Highlight, weil halt ihr Vater, wenn er sich so hinstellt, weißt du, so mit verschränkten Armen und schnauzt dann diesen einen Bauarbeiter an und sagt so, du bist ein Schaf. Du machst nur, was die Regierung von dir will, du bist ein Schaf. Und dann stellt sich daneben so und verschränkt auch die Arme und sagt so, du bist ein Schaf. Und plappert ihm das nach, weißt du.
Ja, man merkt ja auch ein paar Mal, dass die so die Parolen, die der Vater gerne mal raushaut, die hat sie halt präsent.
Die hat sie präsent, ja. Die ruft sie dann auch ab und zu ab, wenn es dann gebraucht wird. Ich finde es auch toll, weil ihre Schwester verliebt sich dann in einen von diesen Herren, die da die Müllhalde praktisch bewachen und superweisen und so.
Ja, ob man das schon verlieben nennen kann, weiß ich nicht, aber ja.
Sie verguckt
sich ihn halt irgendwie spannend.
Die findet ihn spannend und entdeckt dann so ein bisschen natürlich Gefühle, die sie vorher nicht kannte. Und die will dann auch an einer Stelle, wie sie halt alleine sein in ihrem Zimmer, weil sie teilt sich ja das Zimmer mit ihrer Schwester.
Ja.
Und schickt dann die Schwester raus und die Mutter hat natürlich voll Verständnis dafür und sagt dann so, ja, die weiß genau, wo die Reise jetzt hingeht, weiß, dass sie jetzt halt erwachsen wird. Aber die Kleine versteht das nicht. Die Kleine will halt in ihr Bett und will nicht draußen auf der Couch schlafen oder so hin und her und sagt dann so, okay, ich akzeptiere das, aber nur dieses eine Mal. Das finde ich auch so süß. Nur dieses eine Mal, das fand ich auch toll.
Ja.
Also toll gecastet und diese Dynamik zwischen dieser Familie funktioniert schon gut und ich mochte den gerne. Also Costa Brava Libanon ist tatsächlich ein sehenswerter Film, weil dieser Konflikt zwischen dem Staat und zwischen dem, was die da machen und dieser ganze Müll, der dazu gemüllt, das kann man ja auch symbolisch sehen, aufs ganze Land gesehen oder auf die ganze Erde, weißt du, dass irgendwie so unberührte Flecke Natur, wo man sich halt Menschheit wohlgefühlt hat oder die halt schön sind, dass die einfach zugemüllt werden, weißt du, von der Regierung oder vom Staat. Und das sorgt hier natürlich für den einen oder anderen Konflikt. Das ist gut besetzt und ist ein schöner Film, wie ich finde. Wie ging's dir?
Ja, ein bisschen anders. Weil das Problem bei dem Ding war jetzt schon wieder, dass ja Sylar hat uns ja die Blu-ray gegeben und auf der Blu-ray auf dem Cover stehen halt wieder so ein paar Zitate von irgendwelchen Kritikern oder Leuten, die sich dazu geäußert haben mit den üblichen Sternbewertungen und so, und weil der natürlich gut ankam bei der Kritik. Jetzt steht da aber halt ein, ziemlich groß steht da ein Satz drauf, ich glaube Darkly Funny hieß es.
Darkly Funny, mhm.
Und damit hat der mich halt irgendwie auch in eine falsche Richtung geschickt. Weil das ist ein Drama. Hier ist nichts wirklich lustig. Also es gibt den einen oder anderen, würde ich aber eher so als herzlichen Moment beschreiben, als jetzt wirklich als lustig. Also es ist jetzt von der Tonalität nicht wahnsinnig schwer alles, aber der ist für mich weit entfernt von Darkly Funny oder Darkly Comedic hieß es, glaube ich. Also wie auch immer, ist jedenfalls nichts davon fand ich wirklich lustig.
Okay, also ich fand, der hat schon witzige Momente, einige, wie ich finde.
Ja, also ich finde, das für mich plätscherte das eher so ein bisschen vor sich hin.
Okay.
Und ich fand das alles in allem schon nett, aber irgendwie habe ich mehr erwartet.
Okay, krass. Da bin ich nicht, mir hat der wirklich gut gefallen. Also ich fand die Bilder toll, ich fand die Kamera toll, ich fand die Schauspieler gut besetzt. Eine schöne Story, ist eine kleine Geschichte, definitiv. Aber auch hier wieder, der hat Witz, er hat Herz. Also, ich fand den gut. Ich habe mir nicht das Cover durchgelesen. Aber der ist halt auch, also auch dieses, was war das, Darkly?
Funny? Oder Comedic?
Ja, der ist auch nicht Darkly. Also ich weiß auch nicht, was das jetzt soll. Also das hört sich jetzt an, als wäre das so ein
schwarzer Humor halt irgendwie.
Ja, aber halt nicht so ein, genau, ist aber nicht so ein düsteres Drama halt. Und der ist halt auch so, der geht auch eine Stunde 46. Insofern ist das jetzt auch nicht so ein Ding, was jetzt so 150 Minuten ausgewälzt wird, sondern der erzählt seine Geschichte in einer Stunde 46 und ist ein...
Ja, aber ich fand die nicht wenig tatsächlich. Also mir kam der nicht kurz vor, ja.
Okay.
Und deswegen alles in allem so ein bisschen underwhelmed. Aus meiner Perspektive.
Lee ist underwhelmed. Na, scheine ich den hier besser gefunden zu haben, weil ich mochte den tatsächlich gerne. Das ist ein guter Film für mich gewesen, Costa Brava Lebanon. Ich kann den empfehlen. Mhm. Der ist wirklich schön.
Ja. Also von mir wirklich nur eine sehr eingeschränkte Empfehlung.
Okay. Also wenn du wirklich einen langsamen Film sehen willst aus dem Iran, empfehle ich dir einen Film, wo sich einer umbringen will und mit einem Auto 4 Stunden durch die Gegend fährt. Gefühlt in Echtzeit.
Dabei ging der doch auch nur 1,5 Stunden, oder?
Ja. Ja, der ging auch 1:50 oder so, ja. Das ist mal ein langsames Tempo. Da fand ich Costa Brava Lebanon schon, da ist immer wieder so ein bisschen was passiert und auch so diese kleinen Momente und diese Interaktion zwischen der Oma und dem Nachbarn und zwischen der Oma und den Kindern und so. Mhm. Oder wenn sie dann auch am Pool liegt und so, die Schwester, also du hast ja auch so diese unterschwelligen Themen, die eigentlich gar nichts mit dieser Umweltthematik zu tun haben, mit diesem Konflikt mit der Regierung, sondern auch so, wo sie halt so erwachsen wird, so die große Tochter, weißt du, und die haben ja auch so verschiedene Ansichten, wo sie dann das Telefon bekommt und so, und dann guckt sie sich so diese Aufnahmen von der Mutter an früher, von den Konzerten, und sie sieht zum ersten Mal, dass ihre Mutter so bejubelt wird auf der Bühne von irgendwelchen Leuten und so, und die Mutter wiederum findet es nicht so cool, dass sie dieses alte Kapitel nochmal aufmacht und so, und der hat schon wirklich starke Momente.
Ja, ich fand die Bildsprache auch ganz cool.
Mhm. Aber unterm Strich.
Mich hat er halt nie so wahnsinnig in seinen Bann gezogen.
Okay. Also
ich habe mir das irgendwie alles so ein bisschen von sehr weit draußen angeguckt.
Abgefahren. Also ich war überrascht, wie gut der war.
Okay. Ja, geil.
Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Punkten, oder hast du noch was dazu?
Nee.
Achso, vielleicht könnte man noch sagen, dass kleine Mädchen wurde übrigens von Zwillingsmädchen gespielt. Also es sind zwei Schauspielerinnen, die sich da ab und zu mal ausgetauscht haben.
Das erleichtert den Drehprozess natürlich enorm.
Fand ich auch ganz witzig.
Okay. Ja, also die Dame, die Soraya spielt, Nadine Labaki, die könnte man aus Kapernaum noch kennen.
Mhm.
Und er hat ja auch schon eine Menge gemacht.
Ja, er hat in einem Oscar-prämierten Kurzfilm damit gespielt, den ich mir angeguckt habe.
Ah ja?
Wo er...
Ach so, das Ding mit der Grenze?
Genau das,
ja,
genau das, wo er versucht, mit seinem kleinen Mädchen da über die Grenze zu kommen.
Ah, okay, mit diesem Kühlschrank. Oder was war das? Ja.
Genau das Ding, das war er.
War das The Present?
The Present,
ja.
Genau so hieß der.
Guck mal.
Guter Mann. Die Gehirnklingel für Lee.
Genau, ausnahmsweise erinnere ich mich mal. Geil.
Ja, genau der.
Dann Punkte. 6,8 gibt es auf IMDb. Mhm. Metascores bei 81. Rotten Tomatoes von der Kritik 7,6 und keine Publikumsbewertung.
Nee.
Das finde ich auch ein bisschen strange. Letterboxd 3,6.
Gruß an Zylo.
Mhm.
Dann raten wir jetzt gegenseitig.
Okay. Ich fange an, wenn du möchtest.
Gerne.
Dann, ich sag 8.
Das ist wieder richtig.
Heute läuft's.
Schöne Serie bei dir. Schöne Serie, Alter. Ich sage 6,5.
6.
6 nur?
Ich bin nur bei 6.
Eieieiei. Das ist ja kurz vor dem Protestklang, Hölzern, Freundchen, wirklich.
Was? 6.
Ist doch voll schön, der Film.
Voll schön.
Wenigstens eine 6,5 hätte ich ja noch durchgelassen, aber eine 6.
Voll schön.
Klingt schon erbärmlich.
Ja gut, dann fandst du das halt voll schön.
Ja, heute mal ich. Ja gut, wir hatten ja schon bei Sylo auch schon Filme, hier dieser dänische Königin hieß der, glaube ich.
Mhm.
Fandst du besser als ich?
Den fand ich super, ja.
Da waren die Fronten dann andersrum.
Aber ja, stimmt schon. Er ist wirklich mit sehr internationalem Arthouse-Kino unterwegs und der hat uns ja auch diese ganzen japanischen Dramen.
Er hat es immer wieder versucht.
Ja,
mit dem Taxi-Driver da.
Mit dem Taxi-Driver?
Naja, mit dem Drive My Car-Regisseur. War doch von ihm die ganze... Waren das nicht von ihm die ganzen Filme?
Nee.
Ach nee, das war dieser...
Das war ja ein chinesischer Regisseur.
Ja, stimmt, stimmt. Das war...
Gehst du hier alles über einen Kamm scheren? Nein, Mann, das war dieser japanische Regisseur, der diese ganzen Familiendramen macht.
Ja, Hariko Kurosawa.
Mhm.
Genau der. Ja, ich weiß. Das ist doch der, von dem Taschendiebe ist und so. Nicht Taschendiebe. Mann, jetzt bin ich schon wieder falsch. Bei Shoplifters. Der Regisseur war das.
Ja, und wie hieß er denn mit Walking? Oh Mann, ey. Ich krieg die alle nicht mehr zusammen.
Still Walking.
Still Walking, ja.
Siehst du, so langsam kommt sie wieder zurück.
Ja.
Genau der, da fanden wir ein paar, fanden wir okay, andere wiederum nicht. Lustigerweise kam aber Shoplifters, den wir...
Der kam nicht von ihm, ne?
Nee, der kam wiederum nicht von ihm. Das ist wahrscheinlich den, den wir am besten fanden, aber den hat Nietz, glaube ich, vorgeschlagen.
Stimmt, ja.
Ja, aber seine Filmografie haben wir dank Sylo auf jeden Fall gut durchgearbeitet.
Ja, stimmt.
Alright. Gruß an ihn. Und dann machen wir jetzt weiter mit normalen Programmen.
Mhm.
Und ich habe jetzt wahrscheinlich den Film gesichtet, den ich in den letzten 12, 13 Jahren, seitdem er rausgekommen ist, ist das wahrscheinlich meine häufigste Rewatch-Quote von Filmen, die ich gesehen habe.
Okay.
Und das ist Zack Snyders Meisterstück Watchmen, Die Wächter aus dem Jahr 2009. Es wurde wieder Zeit.
Okay. Also.
Und
jetzt bin ich mal gespannt. Aber wie geil, ey. Über den haben wir noch nicht gesprochen?
Nee, über den haben wir noch nicht gesprochen. Das wurde mal höchste Zeit. Und ich habe mir natürlich den Ultimate Cut angeguckt. Das ist die längste Version, die man kriegen kann. Der geht über 3,5 Stunden. Im Gegensatz zu einer normalen Version ist der knapp 50 Minuten länger.
Mhm.
Und jetzt war es mal wieder eine Neusichtung von dem Film. Ich glaube, das vierte oder fünfte Mal, dass ich gesehen habe.
Aber das erste Mal den Ultimate Cut? Oder?
Das erste Mal habe ich tatsächlich den Ultimate Cut jetzt gesehen, genau.
Krass.
Und bin damals zweimal ins Kino gerannt, hab den dann irgendwann nochmal gerewatcht und hab mir jetzt endlich den Ultimate Cut, der schon seit Ewigkeiten bei mir rumsteht, hab damals, glaube ich, 140 Euro oder so für ausgegeben. Danach gab's den dann als Re-Release und so ist der dann wieder rausgekommen.
Was?
Aber der war super selten damals, ja. Das war eine richtige Box, eine fette und so. Und hab mir die richtig was kosten lassen, um mir den zu holen.
Wow. Was ist denn damit bei, dass die diesen Preis rechtfertigen können?
Da ist zum Beispiel auch die Animationsserie mit bei komplett.
Okay.
Die ist damit drin in so einer separaten Box und es gab ihn halt nur in dieser Form international zu bestellen. Also diesen Ultimate Cut gab es ja nicht irgendwie für 20 Euro auf so einer normalen Blu-ray, das kam ja später.
Die Assis.
Und der war auch schnell, also man musste schon schnell sein da, insofern habe ich da zugeschlagen, weil der war kurz danach, war der auch vergriffen.
Mhm.
Basiert auf der genialen Graphic Novel von Alan Moore, 1986 glaube ich released, und Dave Gibbons. Das waren glaube ich insgesamt 12 Bücher, diese Watchmen-Story, die das umfassen.
Ach, das ging schon in den 80ern los.
Ja, das ging schon in den 80ern los und zog sich bis in die 90er.
Okay.
Die ganzen Bänder. Und wurde adaptiert von David Hayter. Der hat schon Comic-Erfahrung mit einer anderen sehr guten Comic-Verfilmung tatsächlich. Nämlich der hat den ersten X-Men-Teil zu Papier gebracht.
Mhm.
Von dem ist auch Scorpion King. Da hat er auch das Drehbuch geschrieben.
Okay.
Und der zweite ist Alex C. Das ist der Creator der Wu-Tang-Serie.
Wie schreibt sich der? Ach so,
T-S-E.
Ja.
Genau. Hm. Und von ihm ist die animierte Sequenz The Black Freighter, die hier im Ultimate Cut auch eine große Rolle spielt, die zum Beispiel in der normalen Kinofassung gar nicht mit drin ist.
Mhm.
Weil das ist eine Story, die halt animiert hier in diesem Ultimate Cut noch eingebaut wird und die immer wieder in diesen Film eingestreut wird.
Ah, oh, okay, cool.
Und ist schon super interessant. Also gerade diese animierte Sequenz ist auch bereichert den Film um einiges, weil das definitiv auch in dieses Watchmen-Universum reinspielt, auch wenn das nicht direkt jetzt irgendwie in die Story jetzt, mit der Story an sich was zu tun hat, aber trotzdem ist es...
Aber ist wie so ein bisschen Backstory dann.
Ist ein bisschen, naja, es sorgt ein bisschen für die Tonalität, für das Unterstreichen, weil das ist ein sehr, sehr hartes, sehr, sehr brutale Story auf jeden Fall.
Ja, aber Geschichte. Das, was inhaltlich in der Geschichte stattfindet, ist das eine Art Vorgeschichte?
Nee, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, was die Story der Watchmen angeht.
Da gibt's gar keinen Bezug?
Nee. Eigentlich nicht.
Das ist ja abgefahren.
Du hast halt es gibt insofern eine Verbindung, dass du einen kleinen Jungen, also nicht einen kleinen Jungen, der ist ein Teenager oder so, der sitzt an diesem Zeitungsladen, den du während des Watchmen-Films auch immer wieder siehst, wo auch Rorschach auch immer hingeht und immer nach dieser bestimmten Zeitung fragt. Da sitzt der kleine Junge und blättert in diesem Comic-Heft, ohne das zu kaufen.
Okay.
Und guckt sich diese Black Freighter-Story an. Und dann in dem Moment blenden wir praktisch in das Comic und du siehst die animierte Sequenz.
Ah, okay.
Und die taucht halt ab und zu auf. Und von Zeit zu Zeit siehst du wieder diesen kleinen Jungen, wie er vor diesem Kiosk sitzt und von dem Zeitungstypen da angemacht wird, dass er gefälligst mal die Sachen kaufen soll.
Mhm.
Und am Ende gibt es noch eine Szene, die das Ganze so ein bisschen abschließt.
Das ist ja cool.
Ja. Aber die Öffnungsszene von Watchmen, bevor überhaupt der Vorspann losgeht, die dreht sich um den Comedian, gespielt von Jeffrey Dean Morgan.
Mhm.
Der sitzt nachts in seinem Apartment, im Fernsehen rauschen irgendwie die Nachrichten vor sich hin. Er ist so ein bisschen weggetreten und plötzlich steht ein Assassin in der Tür. Und dann gibt's einen sehr intensiven Fight, denn dieser Assassin ist auf jeden Fall sehr, sehr skillful und weicht halt jedem Schlag aus und ist super, super krass schnell und super wendig. Und das endet damit, dass der Comedian aus dem Fenster gefeuert wird, aus diesem Wolkenkratzer und dann auf dem Asphalt landet. Und das war die Endland von dem Film. Und obwohl er am Anfang des Films direkt stirbt und tot ist, werden wir ihn sehr ausführlich kennenlernen im Laufe des Films. Und danach folgt die beste Vorspannsequenz, die ich wahrscheinlich jemals in einem Film gesehen habe, zu Bob Dylans Times Are Changing.
Ja.
Sehen wir halt Bilder aus der Welt, in der wir uns gerade befinden. Es sieht nämlich so aus, dass Superhelden, wie wir schon in anderen Filmen auch kennen, aber Superhelden leben halt auf der Erde und bekämpfen so ein bisschen das Gesetz. Die erste Superheldentruppe, die damals etabliert worden ist, die Vorgänger der Watchmen praktisch hießen die Minutemen.
Mhm.
Und hier werden so ein bisschen Ausschnitte von diesen Minutemen gezeigt. Also diese erste Garde an Superhelden. Und wir sehen aber auch die Schattenseiten. Wir sehen auch den Abgesang dieser Helden. Wir sehen, dass einige von denen gestorben sind. Wir sehen, andere wurden zu Kriminellen. Wir sehen zum Beispiel, dass der Comedian selbst, der auch einer von den Minutemen war, dass der das Attentat auf John F. Kennedy ausgeübt hat. Mhm. Dass er der Sniper war.
Aber das... Wenn ich mich richtig erinnere, weil bei mir ist es echt schon lange her, aber ich mochte das auch sehr damals. Das ist aber so eine Montage, ne? Also klar, hast du ja gesagt, mit Musik drunter, aber viel auch mit so Standbildern und Slow Motion, ne?
Ja, ja. Genau, Standbilder, Slow Motion, teilweise bewegt sich mal etwas und dann friert das so ein und so.
Genau.
Ist mega gut gemacht.
Ja.
Und da wird so ein bisschen die Realität auch mit einer Fiktion verknüpft, weil es gibt ja dieses Bild, wo die Vietnam-Protestanten vor dem Polizisten dann irgendwie, wo so ein Mädchen rantritt und diesem einen Polizisten dann so eine Blume in den Lauf packt von dem Gewehr.
Ja.
Und das haben die kombiniert mit diesen 70er-Jahre-Demonstrationen, wo nämlich die Polizisten auf die Demonstranten losgeschossen haben.
Mhm.
Du siehst praktisch, wie dieses Mädchen dann auf die zutritt und dann so eine Blume in das Gewehr packt, aber dann in dem Moment, wo das Mädchen halt zurückgeht, siehst du, wie die Gewehre halt abfeuern und wie diese Blume dann so wegfliegt, weißt du, wie du die Blumen so
durchfliegen.
Die erzählen das quasi weiter, genau, und mischen so diese beiden Ereignisse.
Na, geil.
Und die Minutemen sind Kriminelle, das sind Vergewaltiger, wie wir später noch erfahren. Einer kommt in die Klapse von denen, wird dann abtransportieren. Und das wird so ein bisschen gezeigt, dass das nicht so die Everyday-Helden sind, wie wir sonst kennen aus Superheldenfilmen, sondern dass da schon eine Menge Dreck am Stecken haben.
Ja, ja, das war also eigentlich das, was The Boys ja dann schon auch gemacht
Definitiv.
Hat.
Definitiv, ne? Ja. Das ist auch ein gutes Beispiel, weil das ist ein gutes Pendant zu den Watchmen. Jetzt springen wir danach wieder in die Zeit von der ersten Szene und wir sind im Jahr 1985.
Mhm.
Dazu muss man sagen, das ist eine alternative Realität, in der wir uns befinden. Das ist zwar eine Welt, wie wir sie kennen, aber natürlich anders. Unsere Helden von früher, die gibt es zum Teil noch, die sind nicht alle tot, aber die hängen an der Flasche, die sind natürlich gealtert. Die führen eher ein Leben im Schatten, weil die früheren Superhelden, die Minutemen, die wurden von Richard Nixon 1977 als illegale Vigilantes für Gesetzesbrecher deklariert und dürfen halt nicht mehr das machen, was sie sonst machen, nämlich ihre Kräfte zeigen und irgendwie Verbrecher jagen, weil das sind jetzt selbst die Gejagten. Die sind verpönt. Und deswegen leben die so im Schatten und einer von diesen Vigilantes heißt Rorschach. Der wird gespielt von Jackie Earl Haley.
Ja, Mann. Was eine geile Rolle.
Mega Rolle. Und der geht so ein bisschen dem Mord an den Comedian auf die Spur. Der will rausfinden, was es damit auf sich hat, warum jemand den jetzt auf dem Gewissen hat. Viele glauben natürlich nur, dass es irgendwie, dass er irgendwie Dreck hatte, dass er Dreck am Stecken hatte, dass er mit irgendjemand Ärger hatte, dass er sich mit den falschen Leuten angelegt hat. Mhm. Er glaubt aber nicht an einen Einzelfall, sondern er glaubt, dass das der Anfang einer Mordserie an den noch lebenden Watchmen ist. Und mhm. keiner glaubt ihn aber zu diesem Zeitpunkt, weil die sagen, ein Mord ist noch keine Serie. Und das wirkt natürlich so ein bisschen Film-Noir-mäßig, wie er da versucht,
ja.
Licht ins Dunkel zu bringen und mit dem Voice-Over da so ein bisschen versucht da.
Ja, ja, auch wie es optisch aufgezogen ist. Ne? Und
auch
dann hat, trägt er auch diesen Hut und den Mantel und so.
Ja, ja, ja klar. Und hat natürlich diese Maske mit diesen Rorschach, mit diesen Sachen, die sich dann auch bewegen und verändern in seinem Gesicht.
Das fand ich so das ist auch ziemlich geil damals, diese Idee.
Ja.
Schon Hammer.
Comic geil gewesen, ja.
Und du hast die Comics damals gelesen?
Ja, ja, die habe ich alle gelesen.
Okay.
Und es gibt immer
Hattest du dann irgendwie krasse Erwartungen an den Film? Weil dann mochtest du die Comics ja wahrscheinlich schon auch.
Ja, ich hatte Riesenerwartungen an den Film. Und das Gute ist ja, dass es wirklich eine extrem gute Umsetzung ist vom Comic.
Ah ja?
Also ein paar Sachen hat man weggelassen, besonders das Ende. Aber ich fand, dass der Film halt, aber komme ich später zu, ich finde, dass der Film halt einen extrem krassen Comic-Feel hat. Und dass er das...
Total.
Dass er das sowieso super gut umgesetzt hat, weil...
Ach, die erzählen ein anderes Ende, okay.
Die erzählen so ein bisschen ein anderes Ende, ja. Also so ein paar Sachen wurden umgeändert. Aber dazu komme ich später mehr.
Mhm.
Und es gibt immer wieder Zeitsprung im Laufe des Films. Das heißt, es gibt immer wieder zu den Charakteren hier und da eine Story, mhm. wie die zu denen geworden sind, was aus denen jetzt geworden ist. In diesem Paralleluniversum.
Ja, aber auch wie die da hingekommen sind, oder? Mit Flashbacks und so.
Ja, ja, klar. Ja. In diesem Paralleluniversum sehen wir zum Beispiel, dass die USA den Vietnamkrieg gewonnen hat.
Mhm.
Weil die hatten ja Hilfe von den Minutemen. Da ist nämlich der Comedian bei gewesen. Und der supermächtige Dr. Manhattan.
Ach ja.
Mhm. Und Dr. Manhattan sehen wir zum Beispiel auch die Entstehungsgeschichte, wie es dazu gekommen ist. Schon wieder Schwänze, genau. Der wird nämlich gespielt von Billy Crudup. Billy Crudup ist damals bei einem Unfall im Labor, ist er durch die Strahlung halt zu diesem mächtigen Dr. Manhattan gekommen. Zu diesem Dr. Manhattan gekommen. Und ist dann der geworden und der ist mittlerweile auch als supermächtige Waffe für Amerika im Einsatz und steht dann auch im Schatten des Präsidenten auf Abruf, weil sich nämlich auch so ein neuer kalter Krieg gerade positioniert, weil die Russen nämlich auch gerade in Kampfbereitschaft gehen und versuchen da umliegende Länder dann anzugreifen. Insofern ist Amerika gerade auch so im kalter Kriegs Standby-Modus.
Mhm.
Das muss man auch dazu sagen. Also dieser Film, da zieht sich so ein bisschen diese politische Kalter Krieg-Note durch mit Richard Nixon an der Macht und so weiter und so fort.
Wie, warte, die erzählen doch nicht, dass 86 noch Nixon an der Macht ist, oder?
Doch.
Ach so?
Nixon ist der Präsident. In diesem.
Wer war es dann zu Vietnam-Zeiten?
Immer noch Nixon, weil Nixon hat zum ersten, als erster Präsident in der amerikanischen Geschichte, geht der nämlich die dritte Amtsperiode an. Und ist nach wie vor Präsident.
Okay.
Das ist halt diese alternative Realität.
Wie jetzt der gerade frisch gewählte chinesische Staatschef. Der so einfach der, mal genau. kurz abgeschafft hat, dass du nur zweimal wiedergewählt werden kannst.
Kann man auch mal machen, ja. Wenn man schon die Gesetze selbst schreibt.
Oh Mann.
Ja. Das ist geil. Ja, und das ist zum Beispiel auch geil, weil du siehst diesen mächtigen Manhattan, halt Dr. Manhattan, wie er durch Vietnam fegt und einfach die Soldaten so weglasert, weißt mhm. du? Und die einfach in die Luft sprengt, so mit seinem Blick so, weil niemand kann ihm was anhaben.
Ja.
Und auf der anderen Seite siehst du natürlich den Comedian dann auch mit einem Helikopter neben ihm herfliegen und dann mit einem Maschinengewehr auch alles abmähen, was da noch irgendwie zu sehen ist oder was sich irgendwie versteckt und so. Also ist schon mies. Dann haben wir noch Laurie Jupiter. Das ist quasi Silk Spectre 2, weil Melanie Ackerman spielt die Tochter von Carla Gugino. Und Carla Gugino war Silk Spectre 1.
Mhm.
Praktisch so die erste Garde der Minutemen und mittlerweile Alkoholikerin, ist irgendwo in so einem Altersheim. Melanie Ackerman spielt praktisch die Tochter von ihr.
Okay.
Die wiederum ist gleichzeitig die Freundin von Dr. Manhattan.
Mhm.
Und ist so ein bisschen die Liebhaberin, ist aber natürlich nicht so zufrieden, weil er natürlich große Ziele verfolgt und er ist natürlich nicht empathisch, was die Emotionen angeht. Das heißt, er ist sehr rational, so weißt du, dieser Manhattan. So. Er ist ja wie dieses übernatürliche Wesen. So. Und sie führt mit ihm eine Beziehung und das reicht ihr irgendwann nicht mehr. Und deswegen lässt sich so ein bisschen ein auf ihrem alten Freund Night Owl 2, gespielt von Patrick Wilson. Auch hier wiederum gab es ein Night Owl 1 in der ersten Garde der Minutemen.
Ja.
Und dann haben wir noch Adrian White. Der wird gespielt von Matthew Good.
Ach stimmt, der war auch noch dabei. Ja.
Der war auch noch dabei. Und der ist mittlerweile ein großer Unternehmer geworden und hat wahrscheinlich das meiste Geld von denen und hat die meiste Karriere gemacht. Das ist definitiv ein Name in der Industrie, weil der ein Riesenunternehmen leitet. Und das ist die Story von Watchmen. Mhm. Und das Ganze ist einfach megamäßig in Szene gesetzt, weil wie Snyder die Musik hier einsetzt zu diesen jeweiligen Epochen, zu den jeweiligen Filmen. Mhm. Also der Comedian gegen Night Owl, der Comedian und Night Owl, wie die mit ihrem Raumschiff da so zum Beispiel gegen Demonstranten angehen, als sie damals gegen die Watchmen zum ersten Mal auf die Barrikaden gegangen sind, wo die noch nicht verboten worden sind. Und da läuft dann dieses I'm Your Boogeyman von Casey and the Sunshine Band. Und Night Owl versucht aus diesem Raumschiff noch immer noch irgendwie die Wogen zu glätten und sagt dann so durch, so, ey Leute, wir wollen das hier gewaltfrei lösen und so hin und her und geht doch alle nach Hause. Der Comedian hat aber keinen Bock, das gewaltfrei zu lösen. Der springt aus dem Helikopter und fängt dann an, auf die zu ballern, so, weißt du? Und Night Owl versucht ihn halt irgendwie noch auf den Boden zu kriegen, aber schafft es halt nicht, weil er hat so ein übelst brutaler Hitzkopf, ist ein Arschloch. Mhm. Es wird in der Rückblende auch gezeigt, dass er versucht hat, die Silk Spectre hier, die Mutter von Merlin Ackerman, zu vergewaltigen in einem Moment. Nach so einem Fotoshoot der Minutemen, weißt du? Also du siehst auf diesem Fotoshoot, siehst du diese Helden, wie die so grinsend in die Kamera sitzen. Und hier wird gezeigt, dass nach diesem Fotoshoot der Typ versucht, seine Kollegin zu vergewaltigen. Ja. Weißt du, alleine ja, schon da wird gezeigt, was für ein Dreck, was für Wichser das sind. Mhm. Und Night Owl schreit ihm dann auch so zu, so von wegen so, what happened to the American Dream? Und er grinst halt in die Kamera, weißt du, so mit so einer Zigarrenmauer und sagt so, you're looking at it. Mhm. Und ballert hat auf die Demonstranten, weißt du, mit seiner MG und so. Das ist mega, ey. Und dann haben die so 99 Luftballons, Alter, läuft an einer Stelle. An einer Stelle läuft der Valkyrenritt aus Apocalypse Now.
Natürlich.
Halleluja hörst du bei so einer Sexszene, die halt auf jeden Fall sehr ausgiebig gezeigt wird. Sound of Silence wird reingespielt von Simon & Garfunkel. Ey, das Worldbuilding, die Inszenierung und der Style des Films, das ist für mich absolute Perfektion. Mhm. Da kann man nichts anderes sagen. Also das, was Zack Snyder hier hinlegt an Optik und Style, was den Film angeht, da macht er alles richtig. Also wie geil Watchmen aussieht. Ich war schon nach der Vorspannsequenz war ich im Kino und saß da und dachte so, Alter, wie geil ist dieser Film? Wie geil sieht das aus?
Naja, da bin ich voll bei dir. Der Look ist der Hit.
Ja, und der hält auch wirklich die Qualität hoch bis zum Ende. Mhm. In diesen 3,5 Stunden.
Ist denn, also, oder kommst du wahrscheinlich eh noch zu, ne? Inwiefern jetzt der Ultimate Cut da was draufgepackt hat oder ob das unnötig ist.
Also primär ist es tatsächlich diese animierte Story um The Black Freighter. Die geht ungefähr so lange, wie der Ultimate Cut halt geht, weil die ist ja komplett rausgeschnitten worden aus dem ersten Teil.
Ach, und sonst ist da nichts?
Nicht viel, ne.
Okay.
Ansonsten sind das wirklich nur 2-3 kleine Szenen,
wow,
die nochmal erweitert worden sind.
50 Minuten?
Ja, die geht schon. Also du hast immer wieder halt irgendwie 5-10 Minuten, die sich um diese Piratenstory des Black Freighters praktisch drehen.
Und findest du, das ist eine Bereicherung für den Film?
Ja, finde ich schon. Also die Story an sich ist schon ultra hart. Jetzt muss man die in diesem Watchmen-Universum noch so ein bisschen einfügen. Da könnte man sagen, okay, es passt nicht so richtig zu dem Rest. Aber es schließt sich so ein bisschen der Kreis, wenn am Ende, ja wie gesagt, da würde ich jetzt spoilern, aber wenn am Ende etwas passiert mit diesem Zeitungsladen und mit dem kleinen Jungen, mit dem Teenager, der praktisch diese Comics liest.
Ja, geil.
Gleichzeitig ist das übrigens eine Storyline, die von Gerard Butler synchronisiert wurde, weil er spielt den Hauptcharakter in The Black Freighter.
Okay.
Und Gerard Butler und Zack Snyder war ja eine große Liebe, weil 300 naja, haben die sich ja gegenseitig praktisch groß gemacht. Mhm. Und Zack Snyder wollte ihn ja eigentlich bei Watchmen mit unbedingt einbauen in seinem nächsten Projekt, weil er war ja in 300 so sein Man. Hat es aber nicht hingekriegt, aber dann hat er letztendlich in dieser Story des Ultimate Cuts hat er dann irgendwie die Sprechrolle zumindest übernommen.
Na, immerhin.
Ja. Also, wenn du mich fragst, so, eine gute Quizfrage, wenn du fragst, so, welche Rolle Gerard Butler bei Watchmen spielt. Oder wer im Ultimate Cut praktisch den Sprecher in dieser Schiene da spielt. Also er taucht ja auch im Vorspann direkt auf bei Ultimate Cut. Und da habe ich mich schon gefragt, so, okay, Gerard Butler, Alter, hat der da mitgespielt? Und dann habe ich gecheckt, das ist der Sprecher. Mhm. Jackie O'Hurley von diesem ganzen Cast war tatsächlich der Einzige, der die Graphic Novel schon kannte, als er das Drehbuch von Watchmen angeboten gekriegt hat. Alle anderen hatten keine Ahnung davon. Matthew Good rief halt einen Kumpel von ihm an und fragte ihn, ob er überhaupt sich mit diesem Drehbuch beschäftigen sollte, ob das irgendwie ein namhafter Comic ist oder sonst was. Und der meinte zu ihm, Digga, erstens liest den Comic, zweitens sagt er sofort zu, die Chance kannst du nicht entgehen lassen.
Okay.
Genauso Patrick Wilson, der rief seinen besten Freund an, der absoluter Comic-Nerd war und hat ihn gefragt. Er meinte so, ey, gar keine Frage.
Siehst du?
Sofort.
Wir haben alle solche Freunde im Umfeld.
Ja, natürlich. Jeder hat so seinen Comic-Nerd in seinem Umfeld.
Klar.
Der Film hat über 1100 Visual Effects. Alle sind immer noch grandios. Also da ist kaum was, wo ich sage, es ist schlecht gealtert. Sieht mega geil aus, die Welt, die hier geschaffen wird. Und dann haben wir echt eine interessante Entstehungsgeschichte von dem Film. Weil das geht bis in die 90er, dass die Watchmen Comics verfilmt worden sind, sein sollen. Also mhm. da wurden schon sehr frühe Pläne wach und die Rechte der Studios haben auch zwischenzeitlich gewechselt. Für diesen Film jetzt hat Keanu Reeves als erstes abgesagt. Er sollte nämlich Dr. Manhattan spielen.
Mhm.
Und war dann schon sozusagen gebucht, hat dann aber doch abgesagt, weil er irgendwie andere Projekte hatte, weil er es nicht hingekriegt hat. Genauso wie Thomas Jane für Rorschach.
Thomas Jane?
Thomas Jane war für Rorschach geplant.
Also, weil ich finde jetzt Keanu Reeves und Billy Crudup jetzt nicht unbedingt genau der gleiche Archetyp, aber geht zumindest in eine ähnliche Richtung, finde ich.
Ja, du siehst ihn natürlich an einer sehr kleinen Stelle, siehst du ihn in seinem normalen Körper.
Und ja, aber klar.
Du siehst zwar immer noch die Züge von Billy Crudup und so, ansonsten ist das ja ein
halt blauer
CGI-animiertes Wesen. Ja.
Aber, naja, aber trotzdem finde ich, ja, wobei auch stimmlich, aber Thomas Jane ist ja wohl ein komplett anderer Typ.
Aber Thomas Jane, so einen abgefuckten...
Ja, ja, also hätte bestimmt auch funktioniert.
Untergrundcharakter zu spielen, das kann er auf jeden Fall.
Aber findest du nicht, ist schon wirklich ein anderer Typ.
Ja, ein bisschen schon. Jackie Earl Hurley hat sich schon geil gemacht. Der hat sich auch die Haare rot gefärbt und so. Der hat ja keine roten Haare und so. Mhm. Also der hat sich schon da reingekniet. War schon richtig geil. Weil das ist ja, wie gesagt, das ist der Einzige, der wirklich ein Fan war von den Novels. Ja. Die anderen wussten halt gar nicht, worum es da geht. Und ganz früh hat sich Warner Brothers im Jahre 2004 die Rechte gesichert an Watchmen.
2004.
Und die haben, halte ich fest, Aronofsky nämlich beauftragt, den Stoff umzusetzen. Und der hat schon komplett irgendwie am Drehbuch gearbeitet, hat schon irgendwie seine Besetzung zusammengestellt, der da irgendwie in Frage kommt. Und das ist super interessant, wen er da geplant hat für die einzelnen Rollen. Der wollte für Rorschach entweder Robin Williams, John Hurt, Sean Penn oder Daniel Craig. Die waren in einer engeren Auswahl.
Okay, also Alter ist egal.
Alter ist offensichtlich egal.
Wie geil.
Dr. Manhattan, da ging es wahrscheinlich eher nach Physis, weil da hatte er Schwarzenegger oder Dolph Lundgren auf dem Schirm.
Mhm.
Da ging es halt wirklich nur darum, um Statur und von wegen wenig reden. Für den Comedian, Tommy Lee Jones, Ron Perlman und Gary Busey.
Mhm.
Night Owls 2, das Doch, ist...
Ron Perlman hätte man sich schon auch echt gut vorstellen können.
Ja, Night Owls 2, das ist die Rolle von Patrick Wilson. Da hat er geplant Richard Gere, Kevin Costner. Auch wieder altersmäßig gut variiert, weil John Cusack ist noch im Gespräch gewesen und Joaquin Phoenix, der damals noch relativ jung war.
Mhm.
Six Spectre 2, die Rolle von Merlin Ackerman, Jamie Lee Curtis.
Was?
Jessica Biel, Hilary Duff oder Hilary Swank.
Alter, also die Altersrange ist ja wirklich absurd.
Die Altersrange ist krass, ja.
Also vor allem bei einer Jamie Lee Curtis, wen willst du denn da als Mutter erzählen?
Das ist eine gute Frage. Das müsste wahrscheinlich eine ältere Mutter sein.
Betty White
Seite,
oder was?
Auf der anderen Seite, jetzt hast du bei Night Owl 2 hast du ja Richard Gere auch im Kader. Jetzt Richard Gere in Kombination mit Jamie Lee Curtis, dass da was geht, ist schon wieder, passt schon wieder. Also wenn man jetzt so beide Charaktere mit dem Alter angepasst hätte, dann geht's.
Ja.
Aber wenn du jetzt hier Hilary Duff nimmst und du besetzt Kevin Costner als Night Owl 2, der damals auch nicht der Jüngste war, oder Richard Gere, das ist dann schon wieder fragwürdig. Das heißt, die Konstellation wäre natürlich dann wichtig zu wissen.
Hm.
Und Ozymandias, das ist die Rolle dieses Unternehmers, die Matthew Good gespielt hat, den ich übrigens auch immer mega gut finde in den Filmen. Also immer, wenn ich den irgendwie sehe, ob jetzt Matchpoint oder so, du hast ihn ja jetzt in der Godfather-Serie, hast ihn ja auch schon gesehen, also ist echt ein guter Schauspieler.
Hammer-Typ.
Da hat sich Tom Cruise reingekniet und wer sich noch reingekniet hat, wer unbedingt mitspielen wollte, war Jude Law. Und Zack Snyder findet Jude Law auch richtig cool, aber er hat so ein bisschen die Physis bei ihm vermisst. Weil Matthew Good ist ja sehr groß gewachsen, weißt du? Und ist ja so eine.
Aber Jude Law ist auch groß.
Nee, Jude Law ist eher sehr klein von der Physis.
Was?
Ja, ja. Jude Law ist nicht groß.
Okay.
Da täuschst du dich. Und Snyder hatte irgendwie Bock auf den, aber der war ihm zu klein von der Physis. Und deswegen ist er dann auf Matthew Good auszuwichen. Ansonsten wäre es wahrscheinlich Jude Law geworden.
Mhm.
Und was ich sagen wollte, diese Umsetzung von diesem Comic zum Film, also gerade im Finale, in den letzten 20 Minuten ist es ja so, die kämpfen und dann ist kurz Exposition, dann wird erklärt. Der Bösewicht erklärt ja auch immer eine Menge, was er da macht und so, weißt du, ja. Dann wird wieder kurz Faustkampf, dann wird wieder erklärt. Und genauso ist es ja im Comic. Im Comic siehst du ja auch dieses von wegen Dialog, 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 dann wird gekämpft, gefightet, dann kommen hier irgendwelche Gegner dazu, dann wird wieder gekämpft, gefightet, dann ist wieder dieser Break. Das hat mega diesen Comic-Feel.
Mhm.
Also wenn du das an Film siehst und du kennst den Comic nicht, denkst du natürlich so, Alter, warum wird das hier die ganze Zeit unterbrochen? Aber als Comic-Fan denkst du natürlich, ja klar, das ist genauso umgesetzt.
Na, cool.
Ich weiß natürlich, dass die am Ende dann ein paar Sachen weggelassen haben, die man dann hätte einfügen können, weil am Ende, also im Comic geht es da noch um eine Alien-Invasion, die da auch noch irgendwie noch mit reinspielt, was das Finale angeht. Das hat man in dem Film gar nicht erst mit reingebracht.
Das wäre wahrscheinlich auch nochmal eine Ecke teurer geworden.
Das wäre teurer geworden und die Story wäre natürlich um einiges komplexer geworden. Hier hat man halt straight irgendwie den Bösen, also der diese Morde zu verantworten hat, den hat man halt rausgefunden, wer das ist, und der war es dann auch so, weißt du. Und
ja, aber straight, du hast ja schon gesagt, ne, es gibt auch in der normalen Schnittfassung gibt es ja auch schon die ganzen Flashbacks,
ja, ja, klar,
zu den Backstories der Figuren und so.
Aber es gibt halt, bevor man weiß, wer es ist, gibt es halt im Comic noch den ein oder anderen Kniff, den der Film halt weggelassen hat. Mhm. Also das ist ein großer Unterschied zu dem Comic. Aber was den Feel angeht und wie dieser Comic gezeichnet und zu Papier gebracht ist und die Dialoge, das ist wirklich eine krass akkurate filmische Umsetzung.
Na geil.
Muss man mal sagen.
Mhm.
Dadurch, dass das aber so nicht eben diese Marvel-Popcorn-Berieselung ist von nebenan, hat er natürlich auch nicht besonders gut an den Kinokassen funktioniert. Er hat ein Budget von 130 Millionen gehabt und der hat nur 185 Millionen eingespielt. Also das war absolut kein Hit.
Was jetzt aber nicht schlecht ist, aber ist natürlich auch ein Riesenbudget, ne?
Ja, aber jetzt vergleich das mal mit den Superheldenfilmen von nebenan, mit Marvel oder sogar die DC-Filme hier.
Aber ich finde, Filme in der Länge hat Marvel ja wirklich erst in den letzten 5 Jahren angefangen.
Ja, aber trotzdem, ich meine, Avengers geht genauso lange und guck dir mal da die Marge an von Budget und Einspiel.
Avengers ist so lange wie Watchmen?
Endgame.
Ah, Endgame.
Ja.
Ja, okay. Ja, aber das ist ja auch einer der längsten.
Ja, ja, eben. Aber ich würde es nicht auf die Länge schieben.
Nee, aber ich finde es auch schwierig, jetzt den letzten Teil von so einem Ding, was du über Jahre oder Jahrzehnte aufbaust, ist ja klar, dass da ein paar Leute mehr ins Kino rennen, als wenn du halt mit dem ersten Teil quasi von irgendwas ankommst.
Ja, aber ich glaube nicht, dass die Länge da ausschlaggebend ist auf den Erfolg des Films, weil die wenigsten werden sich informieren, wie lang ist denn die Laufzeit? Oh nee, dann gehe ich doch nicht hin. Sondern es wird die Story sein, das wird die Tiefe des Films sein, das wird der Fall sein, dass da nicht Superman draufsteht oder Batman oder
ja,
so.
Ja, das kommt ja natürlich noch dazu, dass es halt die Comics sind einfach nicht so bekannt.
Zumindest ja, zumindest was die Kommerzkreise angeht und zumindest was das normale Popcorn-Publikum angeht, richtig. Mhm. Hier geht es halt um Politik und weißt du, um Verschwörung, um eine alternative Realität. Die sind halt alles Arschlöcher. Du hast halt nicht diese strahlenden Helden. Und das war schon ein bisschen vorprogrammiert, dass das in Kinokassen nicht funktionieren wird. Aber der hat halt trotzdem in Fankreisen, genießt den einen tollen Status. Und da ist der bei mir auch. Und ich meine, Christopher Nolan selbst hat gesagt, der Film ist ein Meisterwerk, der kam bloß 10 Jahre zu früh.
Mhm.
Der ist der Meinung, dass der Film, also die Welt war noch nicht reif für Watchmen. Und da hat er schon recht.
Glaube ich auch.
Ja.
Weil das sieht man ja erst recht jetzt, weil sowas wie The Batman, wo im Prinzip auch alles düster ist und auch wenig Figuren sind, wo man sagt.
Wenn The Batman jetzt, genau, 2009 rausgekommen wäre, wer weiß, ob das so ein Hit geworden wäre wie heute. Ja, also eben. Das ist schon ein bisschen eine andere Warte und eine andere Auffassung. So. Weißt du, ja. Du hast jetzt so Leute wie Ari Aster und die Hereditary, dass das so Hits werden. Und
und auch eben so Serien wie The Boys,
ja.
Wo halt eben auch also alles weit entfernt von Sonnenschein ist.
Ja, klar.
Deswegen, also, dass die von diesem Helden-Epos, der es sein muss, wenn Superheld draufsteht, da sind die ja wirklich seit ein paar Jahren echt schon weg von.
Also The Boys hat schon so ein bisschen den Feel von Watchmen, definitiv. Also was die Abgründe angeht.
Ich glaube auch, wenn der später gekommen wäre, hätte der anders funktioniert.
Ja, da gehe ich auch konform mit Nolans Aussage.
Mhm.
Und das ist immer noch ein krasser Film, Mann. Also, was Comic-Verfilmung angeht, ist das für mich das Nonplusultra. Und das ist einfach rund. Wie Zack Snyder das inszeniert hat. Und selbst die Geschichte mit dem Black Freighter, ich könnte noch 7 Stunden weiter diesen Film sehen und wäre nicht gelangweilt. Also der ist in jeder Minute spannend und das ist toll inszeniert und die Bilder sehen toll aus, das ist gut besetzt.
Mhm.
Ist ein geiles Ding. Ja. Ich bin froh, dass sie da niemals ein Sequel oder so gemacht haben oder irgendwie sowas, sondern dass sie sich bei der Serienform einen komplett anderen Ansatz gesucht haben und das in diesem Universum spielt, aber die Charaktere oder die Schauspieler hier nicht übernommen worden sind, fand ich mega.
Ja.
Weil das hätte, also.
Ja, das wäre schwierig geworden, auch durch den zeitlichen Abstand,
ja,
den die beiden Projekte haben und so. Naja.
Das muss halt für sich stehen, definitiv, dieser Film. Und bin froh, dass es da nicht zu einem Sequel gekommen ist und dass da auch nichts in der Hinsicht geplant ist.
Hm.
Ja, ja, Watchmen.
Mensch.
What fun! What joyous fun!
Watch fun! Ich muss zugeben, ich bin entsetzt, was die Zahlen hier angeht. Und dachte, ich sehe nicht richtig. Also, der Film ist aus dem Jahr 2009 und ich würde mal dann zu den Zahlen überleiten.
Mhm.
IMDb ist bei einer 7,6. Okay. Der hat einen Metascore von 56, Alter.
Wirklich?
Ja, hier bin ich schon bei, wenn ich mir angucke, welche Filme einen Metascore von 56 haben.
Hast du da mal reingeguckt, was da so in der Summe kritisiert wird?
Nee, das regt mich nur auf.
Ja, ich finde es ja manchmal ganz interessant.
Wenn ich sowas lese, dann weiß ich, okay, das würde mich nur aufregen, wenn ich mir jetzt irgendwelche Texte von irgendwelchen Kritiker-Schmonz-Idioten angucke und das würde mich nerven. Insofern, nee, habe ich nicht. Mhm. Rotten Tomatoes bei einer 6,4 vom Publikum. Erstens
6,4 von der Kritik?
Von der Kritik, ja, Entschuldigung.
Das ist auch schon dünn, ey.
Genau, 3,7 von 5 vom Publikum.
Wow.
Und Letterboxd ist bei einer 3,6 jetzt auch nicht bei den komplett überschwänglichen Bewertungen.
Abgefahren. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, kann ich gut verstehen, dass du da schockiert bist. Weil ja. Das ist ja wirklich in der Summe echt dünn.
Also besonders die 56 Meter Score, da denke ich so, Alter, habt ihr einen Arsch offen oder was? Einer der besten Filme der 2000 Jahre. So,
mhm.
So hands up, so weißt du, also mega.
Ja gut, also ich wusste ja schon im Vorfeld, dass der zu deinen Lieblingsfilmen gehört und jetzt sagst du, dass diese zusätzlichen Minuten da auch nichts irgendwie schlechter gemacht haben, eher im Gegenteil. Und ich hätte schon vor deiner Rezension gesagt, dass du hier bei 10 bist. Und das würde ich jetzt gerne tun.
Ein echter Schocker.
Ja, ja, das war jetzt nicht allzu schwer. Ja.
Nee, das war es tatsächlich nicht.
Das habe ich mir gedacht, dass das, was das Punkteraten angeht, wahrscheinlich nicht die spektakulärste Rezension sein wird.
Ja, aber finde ich cool, dass du den gebracht hast. Also nicht nur, weil es einfach ist zum Punkteraten, sondern weil ich jetzt tierisch Bock habe, mir auch endlich mal den Ultimate Cut anzugucken. Weil ich habe die normale Fassung zweimal gesehen, fand ich auch beide Male grandios. Aber da habe ich mich noch nicht rangetraut. Okay.
Ja, ich kann den gerne mitbringen. Der ist auf jeden Fall auch stark. Und dann hast du mal The Black Freighter. Und das hat auch darüber. Ich bin jetzt gar nicht auf die Story von Black Freighter eingegangen. Aber was da passiert, hast du in der Form auf jeden Fall auch noch nicht gesehen.
Ah ja? Aber das ist komplett animiert. Das
ist schon eine miese Story. Ist komplett animiert. Ja. Und zwar richtig geil animiert. Also.
Sag mal, jetzt hast du das nur angerissen mit. Der Ultimate Cut, den gab es damals eben nur ganz kurz und nur super teuer. Jetzt hat sich das zwischenzeitlich aber geändert.
Ja,
da gab es noch andere Fassungen.
Mittlerweile gibt es da ganz normale MRAs, Blu-rays, die du halt für 10er, 15 Euro kaufen kannst bei Amazon.
Mit dem Ultimate,
Cut dann drauf.
Da werde ich mal Dave anhauen. Vielleicht gibt es ja auch schon eine 4K-Fassung von.
Ja, vielleicht.
Das wird sich bei dem Film auf jeden Fall lohnen.
Ja, wir waren ja bei Daves Geburtstag. Ich muss zugeben, ich bin ja jetzt irgendwie das ganze Gespräch und das Gelaber über 4K und über seinen neuen Fernseher hat mich so ein bisschen angezeigt, dass ich auch mal aufrüste und langsam mal mir die PlayStation 5 kaufe, damit ich irgendwie die 4K-Scheiben abspielen kann und mir dann auch irgendwie natürlich mit dem Fernseher aufrüsten muss, weil bringt ja nichts, wenn der die 4Ks nicht abspielen kann, aber die sind schon mittlerweile recht günstig geworden.
Dein Verstärker muss es halt auch können. Da kommt
nämlich
das nächste Problem dazu.
Ja, der Sound, ja, richtig. Ja.
Das war bei mir dann nämlich irgendwann das Ding.
Ja, das hat ziemlich das Gefick an jeder Front. So, bei mir sind halt auch so, ich habe halt 7.1 Sound. Mhm. Das heißt, die Boxen sind halt so um die Regale rum. Weißt du, das Kabel führt halt hinter dem Regal durch und so und sind dann durch das Regal reingebaut.
Ja, aber das ist auch egal.
Also die Boxen
kannst du nur den benutzen. Die Boxen kannst du natürlich weiter benutzen. Ja, ja. Du musst halt nur den Verstärker austauschen und dann stöpselst du da alles an, was du vorne ausgestopft hast.
Na gut,
hast
du auch wieder recht. Die Boxen können bleiben.
Also das ist schon ein bisschen, weil das wäre bei mir ja das gleiche Problem gewesen. Deswegen, ich habe einfach nur den Verstärker ausgetauscht.
Na gut, dann geht's ja. Aber gehört schon ein bisschen dazu, ein bisschen Planung. Wie gesagt, brauchst du dann. Mein Beamer ist ja auch nicht 4K-fähig. Dann könnte ich praktisch.
Nö, aber dann meintest du ja, wenn du es mit der PlayStation machst.
Aber
dann kriegst du das nicht auf die Leinwand.
Nee, ich krieg's nicht auf die Leinwand. Dann müsste ich den Beamer theoretisch auch in 4K kaufen.
Ja.
Oder ich gucke halt über den Beamer nur die Sachen, die ich halt nicht in 4K habe. Was aber wiederum schade ist, wenn ich eine 4K-Scheibe habe, dann will ich auf den Beamer gucken. Also da gehört schon ein bisschen mehr dazu, das Ganze aufzurüsten. Aber ich habe schon Bock jetzt. Also so ein Upgrade wäre schon fällig.
Ja, aber da muss ich echt schlau machen, weil da gibt's wirklich Unterschiede.
Habe ich Bock drauf. Also gerade, wo ich Watchmen nochmal gesehen habe. Der ist schon sehr bildgewaltig, muss man ihm lassen, ey. Krasser Film.
Na geil.
Ja, für mich auf jeden Fall sowieso einer meiner Lieblingsfilme und was die 2000er Jahre angeht, gibt es da wenig, was da rankommt. Also, das ist schon definitiv in meiner Top 5 dieses Jahrhunderts.
Okay.
Ist wenig, was da konkurrenzfähig ist. Ein Megafilm.
Sehr schön.
Alright.
Alright, ja, dann kommen wir zu einem ähnlichen Highlight. Meinem Losfilm.
Stark.
Dennis ist schuld, dass ich mir Spice World angucken durfte. Aus dem Jahr 1997, auf Deutsch Spice World, der Film.
Spice World, der Film. Mal gucken, wann hat er den da reingeschmissen?
Das weiß ich nicht.
Da ist er. Ach, 7,22. Hast ein gutes, schnelles Händchen bewiesen auf jeden Fall bei dem Lostopf.
Juhu.
Nice.
Ja, also der kam halt wirklich direkt auf dem Höhepunkt der Karriere der Spice Girls.
Der Spice Mania.
Mhm. Und deswegen hat das nicht unbeabsichtigt hier tatsächlich sowas wie eine Metaebene. Und inhaltlich sieht es so aus, dass die Spice Girls jetzt eben zu krassen Superstars aufgestiegen sind und zu so einem weltweiten Phänomen geworden sind. Und jetzt steht ihr bis dato wichtigstes Konzert in der Royal Albert Hall in London an. Und das sollen die vorbereiten. Und
da wird mir doch schon schlecht, Alter, wenn ich weiß, wer da schon alles aufgetreten ist an großartigen Musikern, ey. Und dann sollen ausgerechnet die Spice Girls da ihr Highlight-Konzert bringen.
Du bist demnach kein Fan.
Naja.
Verhalten. Naja.
Ich hatte sie nicht auf CD, sagen wir mal so.
Jetzt ist hier so, dass natürlich jeder was von den Spice Girls will. Die haben einen Manager namens Clifford. Und der kriegt über Telefon immer wieder Anweisungen von dem Typ, der da hinter den Kulissen agiert. Mhm. The Chief, nur genannt. Ich sag dir gleich noch, wen die Leute spielen, Alter, da schnallst du ab.
Okay.
Ja, und der sagt dann halt immer nur, als es darum geht, irgendwie, ja, können die jetzt hier morgen Vormittag frei bekommen, ruft der Chief an, sagt, nee, natürlich nicht, die müssen sich auf das Konzert vorbereiten, so, da ist nichts. Und dann gibt es auch Pressetermine und das und das. Und die haben halt permanent, haben die was zu tun. Und der Manager lässt da halt nicht locker. Und will die halt natürlich in bestmöglicher Verfassung irgendwie zu diesem Konzert bringen. Mhm. Jetzt gibt es parallel einen Dokumentarfilmer, der auch von Anfang an dabei ist und mit seiner Crew die Spice Girls begleitet, bei ihren Proben, bei ihrem Trip mit diesem Bus, mit dem die permanent unterwegs sind und bei den Dingen, die sie da eben so machen, ist dann die ganze Zeit so ein Dokumentarfilmteam dabei. Parallel dazu gibt es noch so ein paar Hollywood-Produzenten, die dann dem Manager Clifford immer wieder ihre Ideen pitchen. Die haben Ideen zu einem Spice Girls Film und die werden hier auch immer wieder eingestreut. Und dann gibt's einen von der Londoner Boulevardpresse, da ist so der Chef, Editor, Redakteur, der hat so die Schnauze voll von den Spice Girls, weil es irgendwie jeden Tag sind die auf der ersten Seite mit irgendwelchen tollen Schlagzeilen und der kann und will es nicht mehr sehen. Also schmiedet der einen perfiden Plan mit seinem, der hat da so einen Minion an der Seite und die kommen dann zusammen auf die Idee, dass sie ja irgendwelche Negativschlagzeilen konstruieren könnten oder herbeiführen könnten und so irgendwie halt zum Fall der Spice Girls beitragen können. Das ist wirklich so erbärmlich, Alter, und auch okay, wie das gespielt ist und so, boah. Ja, und daraufhin engagieren sie dann den besten Paparazzo, der irgendwie frei rumläuft. Das ist dann auch so ein ganz shady Typ mit Glatze und Brille im Ledermantel und im schwarzen Lederhut und so, und der dann irgendwo aus der Kanalisation auftaucht und heimlich irgendein Foto macht von den Spice Girls.
Liege gerade ein bisschen so hier.
Okay, because you seem a little manic.
Ey, Alter, das ist
alles, ein bisschen Angst hier.
Es ist so absurd, echt. Also eine Absurdität toppt hier die nächste. Das ist echt zu krass.
Ja,
und da zwischen diesen ganzen Leuten, die halt an den Spice Girls rumziehen, sind aber eben die Mädels, die ja eigentlich nur Spaß haben wollen und ihre wertvolle Message von Freundschaft und Girlpower unter das Volk bringen wollen. Alter. Im Film gibt es dann irgendwann ein Flashback, weil im Film erzählt wird, dass die Spice Girls früher schon zusammen gewohnt haben, weil die halt von Geburt an miteinander befreundet waren. Mhm. Und die haben dann zusammen gewohnt in so einer Spelunke, weil sie halt nahezu obdachlos waren. Sind sie dann bei so einem Typ in der Kneipe untergekommen und haben dann da auch immer irgendwie Kaffee bekommen und so und haben da noch so rumgewitzelt mit, ja, du, wir bezahlen dann irgendwann alle unsere Schulden bei dir, wenn wir reich und berühmt sind. Hahaha. Und da hatten sie halt damals, gab es dann eben auch noch eine, die zusätzlich im Trupp war, die hieß Nicola. Und die ist dann aber jetzt eben heute auch immer wieder mit dabei. Aber die ist halt kein Spice Girl geworden, weil die ist schwanger geworden. So, und dann rennt die hochschwanger halt mit den Spice Girls da auch durch die Clubs und sonst wie rum. Und die haben sie halt auch immer dabei, weil die ist ja immer noch eine vom Team, auch wenn die nicht mit berühmt geworden ist.
Alter.
Ne, weil Loyalität und Freundschaft ist ja schließlich wichtiger.
Girl Power halt.
Naja.
Logisch.
Alter, 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 ey, das ist wirklich, das ist so hart. Jetzt ist aber das Krasseste eigentlich und auch das, was mich dann irgendwie über den Film gerettet hat, dass du hier ein Cameo eigentlich nach dem nächsten hast. Also so über die Filmlänge, geht eine Stunde, 33 Minuten, hast du halt wirklich den einen oder anderen Auftritt von wirklich prominenten Menschen und auch wirklich von guten Schauspielern. Also es geht schon mal damit los, dass der Manager Clifford wird von Richard E. Grant gespielt. Und in jeder Szene dachte ich mir so, Alter, der ist so viel zu gut für diesen Film. Was Karen zur Hölle? Es ist so krass. Der spielt hier ins Vakuum. Das ist halt so, wirklich, das, der hat mitunter echt Szenen, wo du merkst, da, wie gut der ist. Vakuum. Aber dann spielst du halt gegen irgendeinen Ginger Spice an, Alter. Und das ist halt einfach verpufft, natürlich, völlig. Dann haben die diesen absurden Bus, ne, einen riesen Union Jack drauf gepinselt. Und sobald die in diesen Bus einsteigen, hast du dann die Shots von im Bus. Und das ist dann aber sehr offensichtlich Studio, weil du halt einfach gefühlt irgendwie so einen 100 Quadratmeter Raum hast, wo die dann rumtouren und jeder hat so ihre Ecke. Sporty Spice hat natürlich da auch ihren Heimtrainer stehen und Posh Spice hat da ihre Kleiderstange aufgebaut und so, what the fuck? Also dieser, das alles, was im Bus spielt, ist dann eben im Studio in diesem riesen Raum gedreht, wo ich mir die ganze Zeit denke, Leute, was erzählt ihr denn hier für Größenverhältnisse?
Das ist vielleicht der Witz. Vielleicht soll das der Witz sein, dass es so drinnen auf einmal so aussieht wie so eine Riesenhalle oder so. Klingt das jetzt für mich.
Ja.
Obwohl das ein normaler VW-Bus ist. Also da ist wahrscheinlich.
Nee, das ist ja so ein Doppel, so ein Doppeldecker, weißt du, hier dieser so ein Londoner Stadtbus.
Ach so, so die wie ein Stadtbus. Schon, ja. Ich dachte jetzt so ein VW-Bus.
Nee, die haben schon einen Riesenbus, aber trotzdem passt das halt hinten und vorne nicht mit den Größenverhältnissen, Alter.
Ja, ich überlege, ob das.
Weil halt das ist einfach irgendwie ein Raum, in dem die Basketball spielen könnten.
Okay.
Und das ist dann halt das Innenleben von dem Bus, in dem die halt auch dauernd abhängen und der Bus wird halt von Meatloaf gefahren.
Meatloaf fährt im Bus.
Ja.
Alter, ist näher nach reingekommen.
Und dann auch ganz dezent sagt er an einer gewissen Stelle, weil da sind dann wohl auch jede Spice Girl hat dann auch ihre eigene Toilette und irgendwie haben die es geschafft dann aber, die Toiletten so zu behandeln, dass die alle kaputt oder verstopft sind.
Alter, 97 nicht das gleiche Jahr wie Fight Club?
Ja, war Fight Club nicht 99? Ja, auf jeden Fall ähnliche Richtung, ja.
Boah, Meatloaf, ey, was ist denn das für ein Sprung auf jeden Fall?
Ja.
Was für eine Range?
Ja, der ist wohl eingesprungen, weil der britische Schauspieler, der es ursprünglich machen sollte, der ist dann total empört ausgestiegen, weil wohl die Spice Girls seiner Tochter kein Autogramm geben wollten. Und sowieso liest du hier in den Trivia Facts bei jedem der Schauspieler, dass seine Begründung bei dem Film mitzumachen war, mein Neffe, mein Sohn, meine Tochter und sonst wer war riesen Spice Girls Fans und Spice Girls Fan und deswegen habe ich da mitgemacht. So, es war für mich ein Moneyjob plus ich konnte ein signiertes Poster von Spice Girls mit nach Hause nehmen.
Na super.
Was ich sonst nicht bekommen hätte. Das ist wirklich so, liest du bei fast allen großen Schauspielern, die hier mit dabei sind, dann als Begründung. Ja, und dann Meatloaf, Alter, also dann haben sie das Ding auch noch Wolle genommen, ne, dass er dann diesen Busfahrer spielt, weil dann sind eben all diese Toiletten verstopft und dann kommt halt der böse Manager, Richard E. Grant, dann zu ihm an und sagt so, komm jetzt hier, mach mal die Toiletten sauber. Und dann sagt er so, hey, pass auf, I would do anything for them, but I won't do that.
Ah ja.
Und ich auch dachte, really? Das weiß ja sogar ich, dass das quasi ein Liedzitat ist, ey, Leute. Also, ja, auf dem Level. Dann hast du der Chief, ne, mit dem er kurz telefoniert immer wieder. Mhm. Und da merkst du auch, das hat der halt an einem Tag abgedreht, aber bis dann halt trotzdem, die Telefongespräche sind halt immer wieder, finden die im Film statt. Das ist Roger Moore.
Okay, noch ein Hochkaräter.
Und der sitzt dann da auch mit einer weißen Katze in so einem total sterilen, chrom erscheinenden Raum, weißt du, und es hat halt voll die Bond-Vibes und sowieso gibt es dann da die ein oder andere Bond-Anspielung. Ich auch also dachte,
die Blofeld hat da die Fronten gewechselt.
Ja. Mhm. Und dann mixt er sich einen Martini und sagt, we're not trying to shake things up und so.
Okay, also so viele Meter-Witze.
Ja, ja. Mhm. Also versuchen sie zumindest, ne? Und dann laufen sie natürlich Leuten wie Elton John über den Weg und Elvis Costello und Bob Geldof und so. Aber dann hast du eben auch wirklich kleine Auftritte von Hugh Laurie. Dominic West spielt dann in einer Szene den Fotografen, dann haben die so ein absurdes Fotoshooting, wo sie sich dann auch nochmal wie andere prominente Menschen verkleiden und jeder auch mal die Rolle von einem anderen Spice Girl übernimmt, haha.
Lee is not amused, haha.
Ach, wirklich.
You don't like the Yabba?
Nee, Alter, dann gibt's hier ein Flashback, wo dann Stephen Fry noch einen Richter spielt, der das wohl auch nur gemacht hat, damit
der sein... Der spielt aber auch in jedem Film mit, der Type.
Damit sein Sohn irgendwie ein Autogramm kriegen kann. Also, Bob Hoskins hat hier auch in einer Szene noch ein Cameo.
Okay, krass.
Das Line-Up hier, achso, und der Dokumentarfilmer wird von Alan Alan Cumming gespielt.
Ja, siehst du, von dem habe ich ja neulich aus seiner Filmografie ja, habe ich irgendwas gesucht und da wusste ich, der spielt auch in Spice World mit.
Ja.
Und dachte so, krass, ist auch ein Hochkaräter.
Jason Isaacs hatte ursprünglich auch noch ein Cameo, das wurde aber rausgeschnitten. Mhm. Gary Oldman wollte unbedingt mitspielen, hat es aber zeitlich nicht hinbekommen.
Alter.
Ja, ja, weil...
Das ist auch zu nicht zu schade.
Nee, weil der auch gesagt hat, meine Söhne sind riesen Spice Girls Fans.
Söhne auch noch?
Ja, ja.
Und dafür gibt es jetzt wirklich keine Entschuldigung. Also, tut mir leid, da hört es dann auf. Kleine Töchter, das kann ich ja noch durchgehen.
Nein, aber ich finde, anhand dieses Films siehst du auch, die sind in England einfach fucking Royalty, Alter.
Mhm.
Also was die einfach für eine Riesennummer in England waren oder vielleicht auch immer noch sind, das ist schon echt absurd. Also weil anders kriegst du auch so einen Film nicht gerechtfertigt, Alter. Das Ding hat 25 Millionen gekostet und hier führen halt Laien durch den Film.
Royalty. Ja, legendär. Gary Halliwell hat ja auch Prince Charles auf den Po geklapst beim Empfang, ja. Das hat sich bisher auch noch niemand getraut.
Okay.
Und haben ihm da so Lippenstift auf die Wange gedrückt.
Oh.
Ja, und normalerweise ist ja da schön Abstand und Anstand.
Ja, und
nicht die Spice Girls.
Dadurch, dass die hier natürlich auf dieses Konzert hinarbeiten, hast du halt auch immer wieder Auftritte, Proben, Momente und so kriegst du natürlich sämtliche Songs auch vor den Latz geknallt.
Mhm.
Und dann hat man, also geht hin bis zu irgendwelchen Verfolgungsjagden auf Motorbooten in der Themse und also es ist wirklich maßlos konstruiert und bescheuert.
Na super.
Aber es passiert die ganze Zeit was. Und irgendwie eben die Cameos, also ich habe mich wirklich schon schlimmer gelangweilt. Das auf jeden Fall. Aber das, was ich da gesehen habe, ist wirklich, das tut körperlich weh.
Oha.
Also es ist mitunter, ist es wirklich so, da kommst du mit Fremdschämen nicht mehr hin. Das ist wirklich grausam. Also.
Dennis muss ein Entschuldigungsschreiben für dich fertig machen, ja?
Also er könnte uns wirklich einfach tollere Filme reinschmeißen als den.
Oh, jetzt aber. Der tolerante Lee ist gekippt.
Hey.
Du hast es geschafft.
Ich habe dann in den Trivia Facts gelesen, dass dieser Film im Buch von dem, hier der offizielle Gründer, der Gründer von den Razzies, John Wilson, der hat einen Official Razzie Movie Guide rausgebracht. Und da ist er unter den 100 unterhaltsamsten schlechten Filmen gelistet.
Mhm.
Also ist für viele wohl so eine Art Guilty Pleasure.
Ja, siehst du. Hat er für dich auch gehofft?
Für mich nicht.
Hm.
Nee, also der wird ja auch wirklich, ich habe mir da so ein paar Kritiken durchgelesen, ne, weil ich dachte dann noch so beim Metascore, ich so, wie kann das sein, dass der nicht tiefer ist? Habe ich mir eben wirklich ein paar Kritiken durchgelesen. Und es gibt wirklich Leute, die verstehen das, vielleicht auch durch diesen einen Metamoment noch, wo es gibt, verstehen die das als Parodie auf auch dieses Genre? Es gibt auch so den einen oder anderen Hinweis, der so ein bisschen was Selbstironisches hat. Aber das deswegen irgendwie als Meisterwerk oder brillant zu bezeichnen, das liegt mir halt völlig fern.
Hm. Ja, na gut, Meisterwerk brillant würde ich jetzt bei den Filmen eh nicht für voll nehmen, wenn ich das irgendwo lesen würde.
Ja. Ja, weil dadurch, dass du zwischendurch diese Pitch-Momente hast, wo diese Hollywood-Leute dem Manager eine Handlung von einem Film pitchen, hast du dann aber eben auch einen, der quasi die Handlung beschreibt, die wir bis dahin gesehen haben und die dann auch noch so weitergeführt wird. Und dadurch hat das halt, kriegt das eben so eine Meta-Ebene, aber...
Darkly funny.
Ja. Ja, also der Film ist auch auf Eberts Most Hated List.
Ja gut, diesmal...
Der ging sogar so weit zu sagen,
wahrscheinlich.
Für ihn war das der schlechteste Film im Jahr 98. Bis er Conner gesehen hat. Der hat das Ding dann getoppt und der war dann tatsächlich auch ganz oben auf seiner Liste.
Frevel.
Ja. Das finde ich auch dreist. Und die Härte ist wirklich, dass Billie Eilish erst 2017 rausgefunden hat, dass die Spice Girls nicht wie Spinal Tap eine fiktive Band für einen Film sind, sondern dass es die wirklich gegeben hat.
Ach so.
Billie Eilish war fest davon überzeugt, dass diese Band nur durch den Film existiert.
Wie geil ist das denn? Sieh mal, wie klein die noch ist.
Ja, aber wie kann man das nicht mitbekommen haben, Alter?
Wie lustig, ey.
Oder? Weil die hatten ja wirklich viele auch Nummer 1 Hits weltweit.
Ja, gut, aber, ja, aber wenn sie so 2003 zur Welt gekommen ist und...
2001, ja.
2001, ja, dann hat sie ja... Also die gab es ja dann nicht mehr.
Hat sie die gerade verpasst, ja.
Hat sie die gerade verpasst. Und dann hört sie zwar ab und zu so Wiedervereinigung der Spice Girls, aber die denkt halt so, dass das ja halt die Filmkrieg
ist. Ja, aber Digga, das ist doch so, wie wenn wir uns Yeah, Yeah, Yeah angucken und dann denken, halt diese lustige Pilzkopftruppe, die ist halt für den Film generiert worden.
Offensichtlich, ja.
Das wäre das ist ja nichts
Beispiel.
Andere. Ja,
das wäre das gleiche Beispiel.
Apropos, es gibt auch wirklich einige Kritiker, ne, die das gleichstellen mit Yeah, Yeah, Yeah und sagen, voll ähnliche Tonalität, ähnliche Machart und so und eigentlich das Gleiche für neuere Generationen.
Ja gut, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich gehe mal davon aus, mal abgesehen davon, dass die Musik und die Band natürlich eine komplett andere Liga ist. Aber der Film wird jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade so die tiefste Charakterstudie sein oder irgendwas, wo du sagst, so ist ein krasser Film. Sondern es wird wahrscheinlich auch nur so ein Zugpferd für die Band sein.
Mhm.
Also insofern kann man es vielleicht schon vergleichen, aber die Mucke ist halt anders.
Ja. Und am Anfang des Films hast du ja so ein Rated PG-Logo und da waren sie auch kurz von wegen Brief Nudity und so.
Mhm.
Habe ich verzweifelt drauf gewartet. Das hat nämlich nicht stattgefunden. Also zumindest nicht so, dass ich es mitbekommen hätte.
Hast gewartet auf Sporty Spice hintern und kam nichts, ja?
Ja.
Tja.
Ja, jetzt nicht ausgerechnet Sporty Spice, also.
Die war nicht dein Favorite offensichtlich. Ich langsam versuche so dein Favorite Spice Girl rauszufinden.
Nee, der Witz ist, ich saß dann die ganze Zeit davor und dachte so, okay, ich weiß, dass es Sporty Spice gibt und die andere ist Ginger Spice.
Mhm.
Die einzige, bei der permanent erwähnt wird, wie sie heißt, ist Baby Spice. Das hätte ich nämlich auch nicht gewusst.
Mhm.
Und
ja,
dann,
mal Banden.
Ja, und die anderen beiden, die wusste ich dann aber nicht. Also doch, Posh Spice ist auch klar.
Mhm.
Aber wie Mel B., wie die als Spice Girl heißt,
das übrigens, das Lieblings-Spice Girls von, das Lieblings-Spice Girl von Eddie Murphy, für diejenigen, die es nicht wussten.
Ah, ja?
Ja.
Gott, stimmt, da war doch noch was, ne?
Der hat die geschwängert, ja.
Ah, ja.
Mhm. Oh, ja. Krasse Kombo, Alter, Eddie Murphy und.
Ja, das ist eh auch der Witz, ne? Die sind ja mittlerweile alle mehrfach Mutter, nur die, die hier ihre schwangere Freundin spielt, die hat immer noch keine Kinder.
Okay.
Ja. Aber wüsstest du, wie Mel B als Spice Girl heißt?
Das ist jetzt wahrscheinlich die letzte, wo ich auch überlegen würde.
Die anderen hättest du alle zusammenbekommen.
Die anderen hätte ich zusammenbekommen. Nee, weiß ich nicht mehr.
Scary Spice.
Ach ja, stimmt, das war Scary Spice.
Warum auch immer. Aber die rennt
weil
dann
sie schwarz ist.
Nee, die racist, macht dann nämlich auch immer so in die Kamera so und so, das weißt du, ist ganz gefährlich. Naja, und die hat dann auch immer diese, ey, diese Raver-Hosen an, weißt du, diese weit geschnittenen Cargo-Hosen mit diesen Bändeln dran.
Ja, ja, klar, fragwürdig.
Und dann irgendwelche Buffalos dazu und dann aber so eine fette Downjacke drüber und so. Also der Witz ist sowieso, die Klamotten von den Spice Girls hier, du würdest jeden Hipster dermaßen glücklich machen, weil stimmt, die einfach genau so wieder rumrennen. Das ist einfach so wiedergekommen und es ist so hart, Alter, die Outfits, die könntest du heute echt teuer verkaufen.
Glaube ich gerne.
Naja, das war schon auch irgendwie witzig, aber wie gesagt, hey, in der Summe, Alter, boah, ist das ein übler Film.
Ja, die haben sich ja jetzt gerade wieder, aktuell haben die sich zusammengefunden, um wieder live aufzutreten und machen da so eine Worldtour oder nur einzelne Konzerte.
Ja, aber die Posh ist nicht dabei.
Nee, Posh hat sich geweigert. Posh hat gesagt, das Kapitel ist vorbei und ich wünsche meinen Freundinnen alles Gute der Welt und so und Girl Power, aber ich bin raus, ich bin jetzt in einem anderen Kapitel meines Lebens, hat sie gesagt.
Hm.
Wir müssen zu viert weitermachen.
Tja. So, Regisseur war Bob Spears. 42 Credits, der Herr ist Schotte aus Glasgow und hat eigentlich nur Fernsehen in UK gemacht.
Mhm.
Also sämtliche Serien, schon auch da immer recht viel von, aber ich kannte nahezu nichts von dem. Also ist da, glaube ich, auch nicht weiter erwähnenswert. Tja, ich glaube, das war's.
Haben wir ja zwei tolle Lose gezogen. Aber Hausaufgaben müssen auch mal wehtun, wie es so schön heißt.
Ja, ja. So, ich kann auch sagen, was, wie das finanziell funktioniert hat, weil die, also der wurde natürlich in der Kritik verrissen und war finanziell tatsächlich auch, also weit hinter den Erwartungen.
Ach so?
Ja, ja. Das war tatsächlich eigentlich ein Flop. Weil der aus den 25 Millionen hat der gerade mal 56 weltweit gemacht.
Mhm.
Und das war definitiv ein Flop.
Hätte ich schätzen müssen, hätte ich wahrscheinlich gedacht werden hätte.
Ja, ne?
Aber gut, außerhalb von England, weißt du, muss ja auch ein bisschen was reinkommen und da hat es wahrscheinlich nicht gereicht.
Nee, aber die waren ja schon wirklich ein weltweites Phänomen.
Ja, auf jeden Fall.
Also gerade so als Girlband wahrscheinlich immer noch sogar die erfolgreichste ever.
Mhm.
Wobei, kommt natürlich drauf an.
Banana gibt's auch noch.
Naja, es kommt ja drauf an, was du da alles mit reinzählst. Ne? Wenn du jetzt sagst, Destiny's Child ist eine Girlband, dann wird's vielleicht nochmal anders, aber
naja, ich meine, die wurden da, ja wirklich... Da dürfte,
die wurden
die Nase vorn haben.
Meinst du das? Bei Skills vor Destiny's Child? Ja?
Ja, okay. Bin ich mir sicher.
Aber das Krasse ist halt, die wurden ja wirklich zusammengecastet einfach. Mhm. Also es gab damals einen Aufruf, wo es hieß, Mädels zwischen 18 und 23 alle auflaufen und dann wurden die da rausgepickt. Und das ist halt auch wirklich, also genau so sind sie halt auch zusammengewürfelt. Nicht nur mit den Namen, sondern auch optisch so. Das ist quasi für jeden was dabei.
Ja, wie die No Angels, genau das gleiche auf deutschen Landen.
Ja.
Vom Prinzip, verschiedene Typen. Ja, keine, die sich irgendwie ähnlich, die irgendwie ähnlich ist mit der anderen.
Mhm.
Definitiv.
Und deswegen ist das irgendwie halt auch so absurd, dass die hier so ein dass sie dann diese Backstory aufmachen und dann gab es tatsächlich Fans, die das ernst genommen haben und die dann dachten, okay, die sind zusammen aufgewachsen und so. Und
Billie Eilish? Fragezeichen. Hast du das geglaubt?
Oh Mann.
Geil.
Ey, und dann Dominic West als Fotograf. Also es ist wirklich, bei manchen Schauspielern denkst du dir nur so, Alter, was? Warum bist du in diesem Film?
Aber wie witzig, weil ich weiß nicht, ich glaube, er spielt ja sogar Prince Charles in der Crown-Staffel in der fünften.
Dominic West?
Ja. Also er spielt definitiv mit. Ja, das weiß ich, dass er mitspielt. Und ich glaube, er ist Charles, oder?
Was? Nee.
Weil, und die hatten ja wiederum eine Begegnung mit den Spice Girls, was schon wieder ziemlich Meta ist.
Siehst du? Ihre ganze Karriere ist ein großes Meta-Ding.
Ja. Muss ich mal googeln, ob das wirklich, ob ich jetzt wieder Fake News verbreite. Ich weiß, dass er mitspielt.
Aber er ist auf jeden Fall bei The Crown dabei, das weiß ich auch. Nur, wen er spielt, das kann ich dir nicht sagen.
Ja, das weiß ich auch nicht.
Ja, also ich glaube, mehr kann ich zu diesem Kultfilm auch nicht erzählen.
Er spielt Charles.
Tatsächlich. Okay, cool. Ja, dann komme ich mal zu den Zahlen.
Mhm.
Die sind sehr durchwachsen. 3,6 auf IMDb. Das ist ziemlich bescheiden. Metascore 32. Auf Rotten Tomatoes 4,7 von der Kritik. Vom Publikum 3 von 5. Auf Letterboxd 2,8. So, und jetzt du.
2,8, das geht ja noch alles. Da waren wahrscheinlich ein paar Fans unterwegs.
Also 2,8 finde ich auch versöhnlich, ja.
Wenn wir jetzt wirklich 2,5 als absoluten Durchschnitt nehmen, ist das schon, ist da sogar leicht drüber. Jetzt muss ich raten, ja. 3.
1,5.
Ja. Alter, okay. Ich dachte dann doch, dass die Absurdität und die Cameos dich so ein bisschen drüber gerettet haben.
Das war schon drüber gerettet mit 1,5.
Gut.
Das ist wirklich, es tut körperlich weh, was du hier an manchen Stellen siehst, meinte ich ja. Das ist wirklich bitter.
Da habe ich nochmal gut verkackt.
Ja, aber sei froh, dass du den nicht mitgeguckt hast.
Ja, richtige Highlights hier aus dem Lostopf diesmal. Insofern.
Ja, danke Dennis. So, das ist, der nächste darf gerne wieder ein guter sein.
Danke Dennis. Ja, das, den kannst du ja selbst beeinflussen, weil Werkmeister Harmonies steht ja noch aus von der großen Ziehung.
Aber der war noch nicht von ihm.
Der war von ihm.
Ah ja?
Ja. Und der ist auf jeden Fall ein bisschen besser bewertet.
Okay.
Auf den Portalen. Schau mal, vielleicht hast du da das direkte Gegenstück zu Spice World.
Mhm.
Und der Beweis, dass er auch gute Filme in den Lostopf schmeißt.
Ja.
Aber weiß ich nicht, ich habe ihn noch nicht gesehen. Also den gucke ich auch mit.
Natürlich war auch schon mal ein guter Film von Dennis dabei, aber was er sich bei dem gedacht hat, also wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass du das feierst oder dass ich das feiere? Und
er hat sich schon dabei gedacht, dass die Jungs mal wieder mal ein bisschen in den sauren Apfel beißen müssen und auch mal irgendwie eine Scheißhausaufgabe kriegen, die nicht Spaß macht. Das war schon der Ansatz. Der geht jetzt nicht davon aus, der will uns überraschen, wie geil dieser Film ist. Also das war's nicht.
Ja. Mann, echt.
Aber das Gute ist, er ist ja unser Praktikant. Insofern können wir ihn auch mal zum Kloputzen schicken und mal so ein paar unliebsame Aufgaben dann so sagen. So.
Ja, stimmt. Im Gegensatz zu dem Typ, der uns den nächsten Film beigesteuert hat.
Ja, der Typ ist Atom Bomb. Der besagte Typ. Und genau, und den machen wir auch noch. Ein Auftragsfilm. Für den Monat Oktober.
Siehste, ich dachte, der kam von Hakan, aber nee.
Nee, der kam nicht von Hakan. Das war Atom Bomb.
Okay.
Hakan hat doch keine Auftragsfilm-Vollmacht. Wie kommst du denn darauf?
Stimmt. Ich wusste nicht mehr, ob das ein Los war oder ein Auftragsfilm.
Nee, das war ein Auftragsfilm von Atom Bomb für den Monat Oktober. Und der Film heißt Sleepaway Camp. Und das ist aus dem Jahr 1983.
Blutiger Sommer.
Blutiger Sommer.
Das nächste Highlight.
So schlimm, ja.
Also, ich habe ja schon mehrfach zwischendurch mich gefragt, ob das auch wieder so ein Ding war, wo die uns halt eins reinwürgen wollten oder ob das irgendwie eine Verarschung sein sollte oder so.
Glaube nicht.
Hat er ernst gemeint?
Ja.
Ja?
Ja.
Er mag den?
Du nicht?
Nee.
Ich schon.
Wirklich?
Ja. Tatsächlich.
Oh, wow.
Kann ich noch mal vorab schicken. Also für mich war das keine Verarschung.
Alter, was? Du findest den gut?
Du weißt ja, ich bin Fan von Slashern. Und du weißt, dass ich in der letzten Episode erst über diesen The Prowler geredet habe, der komplett abgeschmiert hat.
Hatte ich auch noch voll auf dem Schirm, als ich den geguckt habe.
Dagegen ist das hier definitiv ein Upgrade gewesen.
Im Ernst?
Ja. Ich kann auch sagen, warum. Wenn auch der eigentlich im Laufe des Films ziemlich generisch ist, aber der macht einiges anders. Und das fand ich schon ganz cool. Dadurch, dass er halt abweicht von einigen anderen Slashern. Aber du bist ja allgemein auch kein Fan vom Genre, oder? Du magst ja auch so, bist ja auch nicht so der Horrorfilm Fan, der hast ja da auch keine große Affinität. Und ich bin ja in den 80ern mit diesen ganzen Slashern und diesen Videotheken-Horrorfilmen ja groß geworden. Insofern haben wir ja da einen ganz anderen Ansatz. Insofern, da ist ja schon die Base ist ja schon anders.
Das sowieso. Ja, jetzt habe ich aber schon auch gerade im Verlauf dieses Podcasts ja den einen oder anderen Horrorfilm gesehen, auch welche, die jetzt ganz klassisch in den Bereich Slasher fallen, die ich trotzdem sehr gut fand.
Ja.
Allerdings, das ist bei mir wirklich so eine Faustregel, ich finde die nur dann wirklich gut, wenn die eben neben dem generischen Slasher-Genre noch irgendwie was zusätzlich haben.
Fandst du hier nicht?
Also weißt du, zum Beispiel bei Halloween war das ja auch so ein Ding. Und der funktioniert, finde ich, aber voll eben über die Stimmung und auch über die Figuren, die er aufmacht. Also das ist das ganze Szenario einfach für mich alles in allem so viel besser.
Aber was war denn da anders? Also als zu einem gewöhnlichen Slasher, weil Halloween hat jetzt auch nicht so die
tiefe Story. Deswegen meinte ich ja, bei Halloween funktioniert es über den Style, den er hat. Mhm. Und das war ja für mich ein Beispiel von eben einem generischen Slasher, der bei mir trotzdem funktionieren kann. Aber es muss halt irgendwas muss der mehr haben als das, weil das ist hier für mich ein Paradebeispiel von einem Film, der eben genau nur das macht. Es geht nur darum, dass irgendwelche Leute umgebracht werden und darauf wartest du dann förmlich und die Stimmung drumherum und so weiter, das funktioniert für mich aber alles überhaupt nicht.
Okay, abgefahren.
Vom Ende mal ganz zu schweigen, Alter, jetzt sagst du, Alter, wollen Leute wirklich was? Wollen die mich verarschen?
Ohne Scheiß.
Ja. Ich habe mich hier komplett verarscht gefühlt von vorne bis hinten.
Das große Highlight. Wie krass.
Ja, aber bitte, mach mir den mal schmackhaft. Ey. Ich bin wirklich gespannt, wie du das...
Ich muss dir den ja nicht schmackhaft machen, wenn du den nicht mochtest. Also ich habe ihn auch gesehen und ich konnte dem einiges abgewöhnen, muss ich zugeben.
Ja, aber das würde mich mal sehr interessieren, was das war.
Ja, kann ich dir sagen.
Ja.
Also jetzt aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive. Ob du das jetzt auch so siehst, ist natürlich wieder, steht auf einem anderen Blatt. Muss ja auch nicht.
Nee, aber ich würde es gerne nachvollziehen können.
Ja gut, aber ich meine, die Hintergrundgeschichte hilft ja auch. Also so mein Ansatz, Horrorfilm, wie ich die sehe, wie ich die konsumiere, ich brauche da keine große Deepness oder irgendwie eine besondere andere Story. So, ich finde es halt cool, wenn Teenager abgemetzelt werden. Das ist für mich schon fein, was so ein 80er-Jahre-Horrorfilm angeht. Also ich brauche jetzt nicht dieses Next-Level-Shit, dass ich sage, ich kann mit dem Film was anfangen, sondern ich kann auch mit Filmen, wo einfach nur, fand die Freitag der 13. Filme fand ich auch alle cool. Da ist ja auch keine große Story hinter, da geht es einfach nur um Metzeleien.
Ich muss mal kurz gucken, wo ich bei dem ersten Freitag der 13. gelandet bin, weil das weiß ich nicht mehr.
Guck mal nach. Ja. Also erstmal Tarantino, Christopher Nolan, wie alle heißt. Was? Ihr könnt euch alle verstecken, ihr könnt euch alle verpissen. Was für eine Besetzung, Alter. Phyllisa Rose, Karen Fields, Mike Callen, Paul D'Angelo, Willy Kuskin, Christopher Collette, Catherine Cammy spielt hier mit. Also wahnsinnige Namen auf jeden Fall, die dieser Film schon mal aufwartet.
Naja,
who is who. Jetzt aber ohne Scheiß. Ein Name, der mir auf jeden Fall was gesagt hat, Robert Earl Jones ist der Vater von James Earl Jones. Der spielt ja mit. Also zumindest einer, der einen bekannten Sohn hat.
Nein, das Ding ist, Mike Callen kennt man auch.
Stimmt, die Fresse.
Das ist die Fresse, habe ich auf jeden Fall sofort wiedererkannt. Aber ja, du hast schon recht. Ansonsten ist es hier ziemlich dünn. Ich habe dann gelesen, dass die eine, also Judy sollte ursprünglich von Jane Krakowski gespielt werden.
Ja.
Die kenne ich ja aus 30 Rock und sämtlichen anderen Sachen.
Ja, Ellie McBeal. Die hat schon viele Serien gemacht. Mhm.
Mhm. Ja, aber die ist dann ausgestiegen, als sie mitbekommen hat, was hier so geht.
Genau. Der Regisseur und Drehbuchautor hat auch nichts weiter gemacht, außer die Sleepaway Camp-Reihe. Also der hat bei den Sequels hat er noch Credits irgendwie, was Story angeht und was Character-Writing halt angeht. Robert Hilzig heißt der Mann.
Mhm. Aber ja, das waren dann auch nur die beiden Credits als Regisseur.
Ja, ja, viel mehr hat er auf jeden Fall auch nicht
gemacht. Das hier und das Sequel, ganze zwei Credits und fünf als Autor.
Richtig. Und
das war hier sein Debüt.
Du möchtest demnach nicht die Story zusammenfassen, soll ich das dann machen, oder?
Kannst du gerne machen. Wobei, warte, du hast es bei Costa Brava gemacht.
Ja, dann mach
ich kann das jetzt auch machen. Es ist ja wirklich recht simpel. Wir sehen zu Beginn einen Bootsunfall, bei dem ein Großteil der Familie ums Leben kommt. Und dann zieht die super schüchterne und auch enorm misstrauische Angela eben zu ihrer sehr exzentrischen Tante.
Wer ist Angela?
Was?
Wer ist Angela?
Na, die überlebt hat.
Ach so. Hast du, glaube ich, nicht erwähnt.
Ach so. Ja, ich meinte ja, ein Großteil der Familie kommt ums Leben. Angela überlebt, die zieht dann zu ihrer Tante und deren Sohn, also ihrem Cousin, Ricky. Und der ist wahnsinnig beschützerisch unterwegs. Mhm. Und dann geht es darum, dass die im Sommer ins Camp geschickt werden sollen. Dann geht es nach Camp Arawak. Und da angekommen wird Angela immer drangsaliert, weil sie nicht redet. Ricky beschützt sie immer wieder und plötzlich kommen Leute um.
Dazu muss man sagen, dass das Camp genau an dem See liegt, wo sich dieser Unfall ereignet hat. Und sie muss praktisch zurück an die Basis, was sie letztendlich traumatisiert hat.
Okay.
Weil sie da von ihrer Tante eingeschickt wurde. Das ist der gleiche See.
Mhm. Ja, und dann kommen immer mehr von diesen Campern um.
Ja, werden ein paar Menschen dezimiert.
Und dann geht es natürlich rauszufinden, wer ist da schuld. Witzigerweise wird dann dieses Sommercamp fröhlich weiter betrieben, obwohl die ganze Zeit Leute umkommen. Der Leiter und andere Leute, die davon mitkriegen, die versuchen das bestmöglich zu vertuschen.
Mhm.
Aber eigentlich geht der Betrieb da weiter, obwohl da nach und nach Leute umkommen.
Ja, der rechtfertigt das ja auch immer. So von wegen als Unfall oder weiß ich nicht. So von wegen, das ist kein Grund zu klagen.
Mhm.
Ja, genau, die versuchen das ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Ist überhaupt sehr fragwürdig agierendes Personal, wo schon am Anfang irgendwie die sehr jungen Camper da antanzen und du siehst da diese geifernden Typen da im Personal, die teilweise da irgendwelche Zwölfjährigen angucken und denken so und fast schon sabbern und sagen so, when there's grass, you can play ball, so nach dem Motto, weißt du, also schon hart.
Ja, vor allem da sind wir halt auch wieder, dass sich die Charaktere zum Teil halt schon rekordbescheuert verhalten.
Mhm.
Ist dann auch so dieser eine von den, wie nennt man denn die Leute, die da im Camp arbeiten? Der animiert da, ist so ein Animateur, ne? Der bespaßt halt da die Jugendlichen und muss so ein bisschen auf die aufpassen. Ist total aufgepumpter Typ in seinen absurd knappen und engen Shorts.
Das ist super.
Und der dann auch so dieses kleine Mädchen, ach, okay, du bist total schüchtern und redest nicht, alles klar. Dann geh doch erstmal hier mit dem großen creepy Koch mit, allein in seine Speisekammer. So, der zeigt dir dann erstmal, was es da zu essen gibt. Ich auch denke, really?
Guter Plan.
Das ist dein Plan? Naja. Also eben, nur solche Situationen, finde ich. Es war auch hier wahnsinnig forciert, wie diese Situationen herbeigeführt werden, damit dann wieder jemand umkommen kann. Und ich meine auch so, es gibt ja wenig Filme, wo du so früh drauf hingestoßen wirst, wer hier der Mörder ist.
Ja, aber das Ganze hat ja einen doppelten Boden, den wir hier nicht verraten wollen. Und das wiederum...
Der ist das Absurdeste überhaupt.
Ich fand's gut. Ich fand's richtig gut. Fand's einen Mega-Twist. Also ich fand's richtig gut, dass da halt mitgespielt wird, das eben nicht so offensichtlich war.
Was ist denn daran gut?
Naja, weil das einiges im Laufe des Films auch Sinn macht, worauf angespielt wird. Ich kann es jetzt nicht ohne Spoilern sagen.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist doch dünn, Alter.
Also für so einen billigen Slasher fand ich das schon recht kreativ, ehrlich gesagt.
Okay.
Ich meine, ich sehe ja die Mankos dieses Films, okay? Das ist jetzt ein sehr generischer Slasher. Du hast billige Dialoge, du hast falsche Schnäuzer teilweise, die aufgemalt sind im Gesicht.
Schlimmstes Schauspiel.
Du hast Schauspiel.
Ey, die Tante gleich am Anfang, Alter, wo ich dachte so, was macht sie denn da? Was zur Hölle? Warum? Hilfe, was ist da los?
Ja, aber das ist doch ein billiger Horror-Slasher, Lee. Du gehst da wieder schon ran, als wenn da jetzt die Farbe Lila inszeniert wird. So. Das ist so,
aber
das ist unwichtig. Der soll halt Spaß machen.
Ja, aber der macht doch mehr Spaß, wenn das nicht so maßlos drüber gespielt ist. Das wirkt hier alles wie so eine harte Laienaktion, Alter.
Na, ich glaube nicht, dass er mehr Spaß machen würde.
Ich kenne Abi-Filme, wo besser gespielt wurde als hier. Das ist wirklich hart, Alter.
Ohne Frage.
Die Tante, so spricht kein Mensch, Alter. Egal, was für eine Störung du hast. Ich habe mich da wirklich aufgeregt stellenweise.
Okay, krass. Also er war schon, klar, war das vom Schauspieler sehr theatralisch und so. Und auch die Kills an sich finden ja auch eher im Off-Camera statt. So. Also du siehst ja nicht wirklich viel. Was ich ganz geil fand an Practical Effects war, dass man dann gesehen hat, was danach passiert ist, also wie die Leichen dann aussehen oder
wie die diese Verbrennung gemacht haben. Das
die Verbrennung, genau, oder
cool,
mit den Wespen und so, wie die dann drapiert worden sind. Das fand ich wiederum ganz cool. So, die Kills selber sind jetzt auch nicht so, dass du sagst, okay, die machen jetzt wiederum was her. Das war bei Prowler mein Highlight.
Mhm.
Da hat der Rest nicht gestimmt. Aber auch dieses Mobbing in diesem Camp, ich fand zum Beispiel auch ein guter Ansatz, da unterscheidet sich der Film auch von anderen Slashern, dass du eben nicht diese sexgeilen Teenies hattest. Dadurch, dass die hier halt nur mal jünger waren, ging es hier um ganz andere Probleme und ganz andere Beziehungen und dieses Mobbing wie in der Grundschule, weißt du, dass manche so drangsaliert werden. In anderen Filmen geht es halt darum, die schläft jetzt mit dem und dann sind die gerade beim Ficken und dann werden die von dem Serienkiller gerade erwischt und dann drangsaliert oder ermordet. Oder Halloween hat ja auch das Thema, dass Jamie Lee Curtis verschont worden ist, weil es vielleicht die Also so hieß es halt. Mhm. Weil es die ist, die am wenigsten eben irgendwie auf Sex aus ist, weißt du, sondern die prüdeste von denen.
Ja, und jetzt hier werden halt die mobben, werden halt umgebracht.
Ja, und hier sind halt so.
Wahnsinnig kreativ, finde ich das jetzt auch nicht.
Na doch, das sind halt Kinder, so. Das ist halt noch eine andere Generation. Und die hier einzubauen und dass auch einer von den Kindern, das wird ja relativ schnell klar, dann eben auch der besagte Slasher ist. Mhm. Das ist auch untypisch im Gegensatz zu anderen Filmen. Da ist es immer irgend so ein durchgeknallter Typ, der aus einer Irrenanstalt ausgebrochen ist oder ja. Irgendein Serienkiller aus dem Zweiten Weltkrieg, den irgendwas traumatisiert hat. Hier ist halt einer von denen, die halt irgendwie gezeigt worden sind im Laufe des Films.
Und ja, aber auch jemand, der traumatisiert wurde.
Ja, aber das sind Sachen, die macht der Film so ein bisschen anders. Das weiß ich schon zu schätzen. Auch wenn das
ist echt geil, wofür du hier schon Props gibst, ey.
Ja, mir hat der Spaß gemacht.
Dir hat echt Spaß gemacht.
Ja. Auch so dieses, natürlich fand ich das Schauspiel daneben, aber das hat mir gerade, also das hat mir zum Beispiel, hat mich unterhalten, so wie die das spielen und dass dieses Mobbing so auf die 12 ist und so und dass es um diesen Beziehungsreigen geht und zwischendurch immer diese Morde so, ich bin da gut drüber gekommen.
Ganz ehrlich, zwischendurch Morde, ich habe nachgeguckt, ne, der erste ist über eine halbe Stunde im Film.
Ja.
Bei einem 84-Minuten-Film, Alter, also du wartest ja wirklich. Also ja, ich habe echt
schon drauf. 3 Minuten, um es genau zu nehmen.
Ja, gut. Ja, okay. Ist ja kein Mord im klassischen Sinne. Ist ein Unfall Boot, mit Todesfolge.
Das Boot war der Killer.
Oh Mann.
Ja, der ist low budget. Der hat 350.000 gekostet. Und ich stelle mir dann bei sowas mal vor, wenn ich im Autokino sitze mit meiner 16-jährigen Freundin damals, hätte ich auf jeden Fall Spaß bei dem Film.
Ich glaube, ich hätte mehr Spaß an der Freundin als an dem Film.
Ab und zu lacht man, ab und zu zuckt man ein bisschen zusammen. Dann kannst du die Freundin mal trösten, wenn sie sagt, boah, wie eklig ist das denn? Mhm. Und dann hat er am Ende wirklich einen Twist, den ich richtig geil fand, wo ich gesagt habe, krass, mega. Und glaube auch, dass diese Endszene definitiv den einen oder anderen traumatisieren dürfte.
So weit gehst du gleich, oh, wow.
Also nicht jetzt vielleicht im hohen Alter, aber wenn einer den mit 14 irgendwie im Jahre 83 auf Video gesehen hat, dann glaube ich, dass diese Endszene definitiv sich einbrennen würde in sein Gehirn. Also es ist gut inszeniert. Da sorgt nochmal so ein kleines, da gibt es nochmal so ein kleinen Schocker irgendwie zum Nachspann. Ich finde.
Du fandst den also echt richtig gut.
Der hat dich gut aus dem Film entlassen. Nee, ich fand ihn nicht richtig gut. Und ich finde auch, dass ein krasses Ende und so bestimmte Sachen, die anders macht, dass das noch nicht reicht, um daraus jetzt einen geilen Slasher zu machen. Mhm. Das definitiv nicht. Also ich sehe natürlich die Mankos und alles und ich finde, dass das Ende noch mal einiges rausholt. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das Ende war geil, jetzt ist der Film geil. Mhm. So war es ja bei Der Nebel zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du Den Nebel gesehen hast, diese Stephen King-Verfilmung mit
nee, noch nicht.
Mit Thomas Jane. Das ist zum Beispiel ein Film, der hat ein ultra geiles Ende. Mhm. Das ändert aber nichts daran, dass die, weiß ich nicht, 90 Minuten davor dafür durchschnittlich waren.
Okay.
Weißt du, das Ende hat zwar das Ganze nochmal getoppt und da habe ich gesagt, okay, krass, schon geil.
Ja, es kann ja ein Film schon aufwerten.
Es kann ein Film minimal aufwerten, aber du denkst doch nicht dann, okay, ja gut, dann sind die ersten 90 Minuten doch geil. Weißt du? Mhm.
Also wenn sie ja, wobei hier Second Jan war doch so ein Kandidat, der meinte, wenn das Ende richtig überzeugt, dann verzeiht er unter Umständen eben auch was alles, was davor passiert ist.
Mag einen halben Punkt kosten, aber das ist jetzt nicht so, dass auf einmal der Film jetzt geil ist.
Nee, also bei ihm klang das ja schon so, als wäre das dann eben, als würde es ja gleich noch ein paar Punkte mehr geben und bei dir halt einen halben, okay?
Ja, also es ist maximal ein halber Punkt nach oben, insofern ist das jetzt, sorgt das jetzt nicht dafür, dass ich dieses Ende und das, was ich mag und dass dieser Film so ein paar Sachen anders macht, dass jetzt um diese Kinder geht und nicht mehr um irgendwelche Teenies. Mhm. Heißt jetzt nicht, dass das jetzt für mich ein überragender Slasher ist, aber ich sag mal solide. Solide ist allemal.
Witzig. Na, du, ich freue mich ja, dass du so einen Spaß damit hattest.
Ja, und im Gegensatz zu The Prowler ist das hier auf jeden Fall ein Quantensprung, also hatte ich hier schon mehr Spaß.
Ich habe mir ja mal die Filmografie von Phyllis Rose angeguckt. Mhm. Ich meine, die hat hier $5.000 bekommen, ist aber halt wirklich die absolute Hauptrolle.
Ja.
War gerade mal 13 beim Dreh. Das geht halt auch nur mit so einer Low-No-Budget-Produktion, weil, also wenn hier Zack involviert gewesen wäre, das hätte so natürlich nicht stattfinden können. Mhm. Naja, weil du musst dich halt, sobald du mit Minderjährigen drehst, musst du dich an krasse Regeln halten und so und die haben sich hier bestimmt nicht an irgendwelche Zeiten gehalten, was das Alter angeht. Aber hast du dir mal angeguckt, was die seither alles gemacht hat?
Nee, gar nicht.
Alter, die hat 163 Credits.
Was? Wirklich?
Die dreht so ziemlich in jedem Slasher und B-Horror-Movie und sonst was macht die mit.
Ach, super aktiv noch, ja?
Ja, ja.
In dem Genre auch.
Ey, und auch wirklich sehr in dem Genre. Und jetzt gibt ihr das zum Thema super aktiv noch. Oftmals haben ja Schauspieler dann irgendwie noch so ein paar Projekte, die noch nicht released wurden, wo es dann heißt, hier gerade Filming oder in der Post-Production oder ne, so die paar Projekte, die dann noch kommen. Phyllis Rose hat 34 davon. Ich habe die durchgezählt.
Echt?
Die hat 34 Projekte, die noch unreleased sind. Alter, die entweder in der Post sind oder, alles krass, da sind
zum Teil auch Index oder, dass sie die gar nicht releasen durften, das, vielleicht, weil es nicht durchgegangen
ist? Also entweder durften die nicht released werden oder die haben halt irgendwie keinen Verleih gefunden oder weiß nicht was, aber da sind nämlich auch mitunter ein paar Projekte dabei, die wirklich schon lange her sind. Also so, ich glaube, das älteste, was ich gefunden habe, war von 2016, aber halt noch nicht released. Und deswegen hat die halt wirklich jetzt 34 Projekte, die noch nicht draußen sind,
Alter. Was eine Zahl, Alter.
Von diesen 163. Das ist schon absurd. Aber ja, die ist aktiv. Also,
das habe ich nicht gewusst, krass.
Die ist da echt gut unterwegs.
Krasse Nummer. Ja, der hat aus diesem besagten Low Budget 350.000 auch 11 Millionen gemacht. Recht ansehnliches Einspiel.
11 Millionen?
Mhm. 11 Millionen Dollar Einspiel hat er gehabt.
Wo hast du die denn gefunden? Das ist ja geil.
Ja,
Ich habe nur herausfinden können, dass der dann tatsächlich über Video noch ein bisschen was gemacht hat, weil da kamen auch nochmal fast 2,2 Millionen rein.
Ach krass, siehst du, sagen wir es
doch. Video-Sales nur in den USA.
11 Millionen war tatsächlich der reine Kino-Einspiel und das ist schon ordentlich.
Das ist natürlich sehr ordentlich, wenn dann noch 350.000 gekostet hat.
Gute Marge. Gab auch 5 Teile bisher. Also es gab einige Sequels, die wohl komplett abkacken. Und der aktuellste von 2008 ist der. Der ist tatsächlich noch, da steckt der Originalmacher Hilzig noch irgendwie dahinter. Das heißt, diese anderen Projekte, das waren dann andere Regisseure und so, die dann die Reihe fortgeführt haben fürs Studio. Und bei dem Teil von 2008, da
ist er wieder.
Da ist er wieder am Start.
Witzig.
Sleepaway Camp, ja. Und er will dann wohl noch einen Teil drehen, womit er dann seine offizielle Trilogie beendet, unabhängig davon, von dem zweiten, dritten, vierten Teil, mit dem er praktisch nichts am Hut hat.
Und das ist aber nicht der jetzt, wo er wieder involviert ist, wenn du sagst, das ist doch, ein Teil aus der Reihe. Achso, das ist dann quasi so das Ende von seiner Trilogie.
Genau, der nächste wird dann praktisch das Ende von seiner Trilogie und er distanziert sich von den anderen, mit denen er nichts zu tun hat. Hier will er halt, mit dem Teil will er hat selber irgendwie diese Reihe noch zu Ende führen.
Okay.
Das ist der Plan.
Ja, du, sorry an Tom, weil das
war nicht deins.
Ist halt einfach in dem Ausmaß nicht meins.
Also ich glaube, dass Tom hier nicht den gleichen Ansatz hatte wie Dennis bei Spice World.
Okay.
Sondern das ist schon ein Film, den, glaube ich, Tom auch nicht schlecht findet. Und das ist ein Film, der sich so in Genrekreisen kriegt er so seine 3,5, teilweise bis 4 Sterne.
Wow.
Weil so als Slasher-Film ist der wirklich solide. Da gibt es wirklich Schlimmere.
Abgefahren.
Und das ist so, also bei diesen ganzen Slashern, so, das ist halt nicht so das geile Schauspiel und so. Darum geht es auch gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass du dich freust, halt, wenn der nächste Kill kommt und dass du so ein bisschen dieses Geplänkel zwischen diesen in diesem Camp und so, dass du das halt irgendwie mitnimmst und so. Und das ist jetzt nicht so mega geil filmisch, aber es ist, macht Spaß, finde ich.
Ja, mir eben nicht.
Dir eben nicht, ja.
Nee.
Ja, ich merke schon.
Gar nicht. Ich habe mich hier echt durchgekämpft. Ich fand es krass langweilig.
Ich rede nicht mit Teig.
Ja. Das dachte sich Lee.
Genau, ich bin einer von der Sorte. Ja, dann hauen wir mal die Zahlen raus, oder?
Dann machen wir das doch.
6,2 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 58. Rotten Tomatoes von der Kritik 6,5 und vom Publikum 3,4. Letterboxd 3,3.
Ja.
So, ich glaube, du musst anfangen mit Raten.
Diesmal fange ich an, aber gut. Das Kind ist eh schon in den Brunnen gefallen. Ich kann ja nichts mehr groß reißen. Also so weit daneben kannst du nicht liegen, dass ich hier noch irgendwas rumreißen könnte. Insofern.
Du bist ja zuversichtlich.
2.
Ich bin nur bei einem.
Bei einem?
Ja.
Alter, okay, da haben wir wieder mein Ergebnis gut nach unten geschraubt.
So, ich glaube, also ganz einfach ist es nicht. Ich sag 6,5.
Das eine hat es dann auch noch auf eine 7 gebracht.
Noch eine 7?
Ja.
Jetzt habe ich mir meine Nullserie zerschossen.
Ja.
Okay. Na gut. Echt noch eine 7, ja?
Und bei dir was? Wie viel was?
Ein
Punkt, Alter. Das ist ja, Alter, 6 Punkte Diskrepanz.
Ey, wie kommst du hier denn bei 7, Alter? Das ist,
ich war bei einer 6,5 und dann bei der Schlussszene dachte ich so, okay. Und dann rekapituliert, was da alles passiert ist im Laufe des Films und dachte so, für so einen generischen Slasher hat er da nochmal ein gutes Fass aufgemacht.
Das ist echt so geil. Dass du für dieses Ende Props gibst, ey, das ist witzig. Okay, ja, voll geil. Das ist so schön,
da wie unterschiedlich Geschmäcker Props, sind. Da gibt es einen halben Punkt von mir noch auf.
Ja, ich merke schon. Ja. Das ist ja echt krass. So, jetzt hast du hier
6 geschmeidige Punkte Unterschied. Das schafft auch nicht jeder mit seinem Auftragsfilm.
Ja, aber Respekt ist doch lustig.
An Attenborn.
Für so eine Diskrepanz, so witzig, ey.
Ja, auf jeden Fall. Hier haben wir mal wieder unsere 2 Geschmäcker, unsere 2 Fronten, also. So, in der Schweiz gab es keine Videotheken, keine sleazigen Videotheken, wo man im Keller so eine geilen Cover gesehen hat und die man dann
doch,
die
aber
Party nach Hause gebracht hat.
Gucke ich mir dann halt sowas wie Meet the Feebles an oder so, aber doch nicht Blutiger Sommer, ey.
Weil dann hat so Papa gespielt, Dr. Chivago mit nach Hause gebracht, hat gesagt, komm Sohn, ja, wir gucken jetzt hier feinstes Kino.
Das leider auch.
Das auch, ja.
Oder dann eben irgendwelche Künstlerfilme, die einen traumatisieren.
Ja, Dali.
Ja, eben.
Dali, Dali.
Andalusischer Hund und so.
Der andalusische Hund.
So, du bist bei 3,5 Miesen.
Das war keine ruhmreiche Leistung heute.
Und ich bin bei 0,5.
Fast eine 0 hingelegt.
Ja.
Dann doch 0,5.
Almost doesn't count.
Tja, dann ist es jetzt soweit. Ach so, Quatsch.
Nailed it!
Es ist soweit. Wir haben ein 3:3. Wir haben in der letzten Episode wird,
ach so,
wird entschieden.
Hab ich jetzt ausgeglichen?
Du hast jetzt ausgeglichen. Ich habe geführt.
Ha.
Ich habe meine 3:1-Führung verkackt. Jetzt haben wir einen Ausgleich.
Na dann.
Congratulations!
Das ist wie in alten Zeiten. Congratulations.
If you can act hysterical, I'm gonna slap you like I'm Connery.
Oh my God. Oh man. Oh my God.
Und jetzt haben wir in der letzten Episode noch unseren Quotentürken da. Insofern hoffen wir mal, dass der hier richtig beschreibt. Ach. Weil der entscheidet auf jeden Fall über Sieg und Niederlage des Monats.
Der muss es reißen.
Der muss es reißen, ja. Den müssen wir auch raten.
Mhm.
Also mal schauen, wer es macht. Vielleicht wird es ja ein 3:3. Ja, kann ja sein, dass wir wieder mit Unentschieden rausgehen. Das kann natürlich auch passieren.
Ja.
Aber es wird nochmal spannend. Hätte ich hier gewonnen, wäre es durch.
Ja, davon warst du heute in der Ecke entfernt.
Nee, das wäre auch nicht der Gast, den wir kennen, wenn ich jetzt hier gewinnen würde und das Ganze schon durch wäre. Es muss natürlich.
Stimmt.
Ich bin eher der vor der Ziellinie stolpert. Das hatten wir schon ein paar Mal.
Ja, stimmt. Bisher hat sich es immer, also höchstens dann in der letzten Episode entschieden.
Ja, aber maximal. Das, ja,
davor war es noch nicht drin.
So ein klarer Vorsprung, da habe ich noch nicht gefeiert.
Ja, aber Alright. Hat doch was, oder? Jetzt so mit unserem Monatsturnus, dass wir dadurch öfter halt eine Entscheidung haben.
Ja, ja, ist ein bisschen spannender geworden, definitiv, weil so auf kurze Distanz kriegt man das schon hin.
Ja, zumal das hatten wir ja auch in den längeren, also als wir das noch quartalsweise gemacht haben, das hatten wir tatsächlich schon ein paar Mal, dass du dann irgendwie so 2-3 vorne warst. Und dann kam aber in der Regel ich wieder, ja.
Und ich glaube, dass die Leute das auch gut finden, weil die können ja teilweise mal so die ersten 1-2 Tipprunden verpassen, weißt du, dann sind die halt 3 Wochen später, können die halt im neuen Monat wieder einsteigen. So. Und wenn die vorher diese 3 Monate haben und du bist dann am Anfang irgendwie raus gewesen, weil du zweimal vergisst.
Bist halt, wenn du ein paar Mal was vergisst, bist du raus.
Oder im Urlaub bist, dann musst du halt viel länger warten und so hat man halt schneller, so ist schneller wieder alles auf Null.
Ja.
Okay, also wir haben es gerade angekündigt, nächste Episode mit Hakan von WQÜF. Wir freuen uns. Und da werden wir über Westworld reden.
Oh ja.
Also, da darf sie sich freuen. Da gibt es auch nochmal einen Auftragsfilm. Und in diesem Sinne sind wir erstmal für diesen Dienstag raus und bedanken uns fürs Zuhören.
Genau das. Sind wir raus?
Ich würde sagen, wir sind raus.
Sind wir? Okay.
Peace. Ja, komm.
Bewegt Bild Banausen.